Man wollte eigentlich ein Fahrzeug für Entwicklungsländer bauen, so ein sehr geländegängig, deswegen G-Klasse wurde dann ja geländegängig. Das wurde ja in Graz gebaut und die Hälfte lief dann ja noch mit Puch und die Hälfte unter Mercedes, weil man auch damals dachte, durch die Neutralität, die Österreich hat, kann man dann eben unter dem Namen Puch die Fahrzeuge in weniger Mercedes-affine Länder verkaufen, sprich in die Ostblockländer und so weiter und so fort. Auch die Formen an sich waren auch sehr stark daraus ausgerichtet, so nach dem Motto, das muss man wo auch immer einfach ein Blech dran schweißen können und verbinden können und verpunkten können und dann ist das, geht das wieder weiter, dass sich dann die G-Klasse in eine komplett andere Richtung entwickelt hat, als es mal vorgesehen war. Das ist so ein bisschen ja auch eine spannende Geschichte, wie man Dinge dann versehentlich zum Trend macht.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Eleganz heißt, in Rufweite hinter der Mode zu sein. Das war lange Jahre das Mantra der Stilistik bei Mercedes-Benz, wie die Designabteilung dort damals genannt wurde. Dass man damit nicht ewig weit kommen konnte, sondern dass man auch der Mode vorausdenken musste, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, das war meinem heutigen Gast sicher klar, als er Leiter der Stilistik wurde und so steht sein Name nicht nur für eine moderne Zeitrechnung im Mercedes-Design, sondern er hat auch ganz neue Fahrzeugkategorien erschaffen, die von der Konkurrenz gerne und zahlreich kopiert wurden. Man denke nur an das viertürige Coupé oder das Crossover-Modell überhaupt, die R-Klasse. Dass Professor Peter Pfeiffer zeitlose Klassiker kann, hat er übrigens schon recht früh bewiesen, wenn auch eher damals noch aus Versehen, war er doch im Wesentlichen an der Gestaltung der Mercedes G-Klasse beteiligt, ein Auto, das überhaupt nicht zu altern scheint. Wie immer freue ich mich, mit einem Designer reden zu können und ich bin mir sicher, diese Folge wird euch zahlreiche neue Erkenntnisse der Mercedes-Design-Historie bringen, denn vom C111 über den Smart bis hin zum Maybach hat er an Autos jeder Größenordnung gearbeitet. Viel Spaß also mit Professor Peter Pfeiffer.
Herr Professor Pfeiffer, ich fange bei Designern ehrlich gesagt immer mit der Frage an, welche Autos Sie als Plakat im Jugendzimmer plakatiert hatten. Aber bei Ihnen sind das ja eher fast Porzellansachen, oder?
Ja, gut, klar ist meine Jugend und auch meine schulische Ausbildung war natürlich sehr stark vom Porzellan geprägt.
Ja.
Ich habe eine Lehre als Porzellanmodelleur gemacht, bin dann an die staatliche Höhere Fachschule für Porzellan nach Selb gegangen, habe dort mein Studium zu Ende gebracht und eigentlich war es dann mehr oder weniger ein Zufall, dass wir auf einer Abschlusssemesterfahrt nach Paris gefahren sind und haben unterwegs in Köln bei Ford Station gemacht und haben dort den Designbereich besichtigt. Das war für mich von Porzellan kommend natürlich eine komplett neue Welt. Aber nachdem ich gesehen habe, wie dort Modelle entstehen, wie dort kreativ gearbeitet wurde, war das für mich eine faszinierende neue Welt, so dass ich damals eben den damaligen Leiter, das war Wes Dahlberg, spontan gefragt habe, ob er sich vorstellen könnte, dass ich mit meiner Herkunft, Porzellan, Modelleur, Entwerfen und so weiter und so fort, auch Autos machen könnte. Und auf die unkomplizierte Art, wie eben Amerikaner sind, hat er gesagt, wenn du dir das zutraust, beweis es mir. So, Punkt. Wir sind nach Paris gefahren, haben eine schöne Abschlussgeschichte gemacht. Ich bin wieder zurückgekommen, habe dann ein paar Dinge modelliert, habe die nach Köln geschickt. Eine Woche später kam der Anruf, ich könnte nach Köln kommen und dort beginnen. Da habe ich dann im Grunde genommen meine gesamte, wenn man so will, beruflichen Kenntnisse über das Porzellan, ja, über Bord geworfen. Und Das, was geblieben ist, sind natürlich das, was natürlich auch eine sehr wichtige Sache war, das Thema Modellieren, das Thema Entwerfen. Also sprich die Kreativität, die man natürlich vom Porzellanentwurf her mitgebracht hat, das ist mir geblieben. Und wie gesagt, nach einer relativ kurzen Zeit habe ich mich da sehr schnell wohlgefühlt. Und von da war das dann eigentlich ein vorgezeichneter Weg.
Der Westalberg, das war der Designer der bekannten Badewanne des Taunus P3. Ne? Das war also damals die Zeit.
Ja.
Welches Jahr sprechen wir da?
Das war auch die Zeit, weshalb ich im Grunde genommen das Thema Ford überhaupt in Erwägung gezogen habe. Mhm. Ja? Wir sprechen dann an die 60er, also 1960 herum, weil es für mich eben klar war, da wagt jemand etwas, was das Thema Design angeht. Denn die Badewanne war damals ja wie ein UFO, welches gelandet ist. Wenn Sie sich mal die ganze automobile Welt damals angesehen haben und die Badewanne, da war das einfach wow.
Ja, ja. Und viele amerikanische Einflüsse auch.
Ne? Ja, natürlich. Wobei die Badewanne war schon sehr europäisch. Was dann bei Ford passiert ist und was mich dann auch veranlasst hat, nachzudenken, ob das Richtige ist. Das Westalberg war damals sehr europäisch orientiert. Auch die Designer waren sehr europäisch orientiert. Und so ist die Badewanne entstanden. Das nächste war dann der sogenannte Hummer. Das war der Nachfolger der Badewanne, der schon größer wurde, mächtiger wurde. Und dann kam eigentlich eine Zäsur, dass man nach dem Westalberg gegangen war, nach USA zurück, hat man das ganze Thema Design bei Ford sehr amerikanisiert. Mhm. Alle Fahrzeuge, die dann kamen, waren im Grunde genommen Reduktionen der großen amerikanischen Straßenkreuzer auf klein.
Auf europäische Straßenkreuzer.
Auf europäisch. Wenn Sie den Ford 12M zum Beispiel ansehen, das waren kleine Kopien. Mhm. So. Und von daher war mir für mich klar, da ist ein so starker Einfluss, hier wird nicht mehr Design für die Zukunft gemacht, sondern hier werden eigentlich Kopien gebaut. Und das war für mich der Anlass, mir zu überlegen, ob es nicht eine andere Zukunft für mich als Automobildesigner gibt.
Gab es da eine Traummarke oder sind Sie bei der dann auch gelandet?
Na gut, wie oft im Leben, muss man sagen, spielt natürlich der Zufall eine große Rolle. Professor Galitzendörfer, den ich bei Ford kennengelernt hatte, mit dem ich auch bei Ford intensiv zusammengearbeitet habe, ging 2 Jahre vorher zu Mercedes. Und der war bei Mercedes dann, jetzt sage ich das mal so ein bisschen so, von Ford kommend, kam er in eine neue, andere Welt bei Mercedes. In eine Welt, die aus Holzmodellen bestand, die relativ zäh und langfristig entstanden, wo man mit Entwürfen nicht direkt reagieren konnte. Und dann hat er sich an mich erinnert und hat mich angeschrieben, ob ich Lust hätte, zu Mercedes zu kommen. Mir ging es damals bei Ford sehr gut. Ich war viel in England, in Balfen, im Entwicklungszentrum von Ford England, sodass das also circa 1,5 Jahre gedauert hat, bis ich dann zu Mercedes gewechselt bin. Kam dann aber auch für die damaligen Begriffe wieder zu Mercedes zu einer absolut richtigen Zeit an, weil man damals das Projekt C111 ins Auge gefasst hat. Und das Projekt C111 mit dem Wankelmotor war ein Thema, welches sehr schnell gehen musste. Sprich, man hat im Grunde genommen nicht irgendwie jetzt versucht, eine große Designgeschichte zu machen, sondern man benötigte einen Versuchsträger für den Wankelmotor. Und so ist das Thema C111 entstanden, was mir natürlich die Chance gegeben hat, sozusagen meine Art Design zu machen über Plastilin. Das war das erste Fahrzeug, welches dann aus Plastilin sozusagen bei Mercedes entstand. Und dadurch konnte ich quasi in einer relativ kurzen Zeit gegenüber den vorhergehenden Prozessen natürlich sowohl meine Art zu arbeiten und auch meine Kreativität durchsetzen. Mhm. Und das war für mich im Grunde genommen auch das Highlight zunächst mal, ja, C111. Und ich denke, das C111 hat dann ja auch eingeschlagen wie eine, ja, wie eine Bombe. Das war auch wieder ein Fahrzeug, welches man zu der Zeit Mercedes wiederum auch nicht zugetraut hätte.
Absolut.
Wenn man die anderen Fahrzeuge alle gesehen hat.
Ja.
Ja. Ja, und das war dann sozusagen mein geglückter Einstand, so will ich das mal heute bezeichnen, bei Mercedes.
Lassen Sie uns noch einmal kurz zuvor zurückgehen, was die Arbeit anbelangt. Also müssen wir natürlich noch mal darüber reden, an welchen Modellen Sie da gearbeitet haben, für alle Ford-Fans, sonst sagen die, jetzt redet er wieder nur über Mercedes. Und Sie haben ja während Ihrer beruflichen Laufbahn eigentlich drei Arten kennengelernt. Holzmodelle, Plastilin, was Sie jetzt gerade schon gesagt haben, und zum Schluss die Transformation CAD.
Richtig.
Also tatsächlich intensivst kennengelernt, ne? Und von Anfang bis Ende eigentlich vorangetrieben auch immer.
Das ist so. Wobei an der Badewanne war ich nicht beteiligt.
Nee, klar,
da war ich nicht da und so weiter.
Nee, aber bei Ford war es schon moderner von der Arbeit als bei Mercedes, oder?
Damals. Nun gut, Ford war damals sehr stark in der Arbeitsweise von USA geprägt.
Ja.
Also die haben das schon seit ewigen Zeiten so gemacht, dass man also mit Plastilin arbeitet, dass im Grunde genommen die Entwürfe dann relativ schnell in kleine 1:5 Modelle umgesetzt werden können. Das geht dann wirklich schnell, sodass man im Grunde genommen ja eine ganz andere Designauswahl hatte. Ja, wenn man ein Holzmodell baut, das dauert ein halbes Jahr ungefähr. Ein 1:5 Plastilinmodell, da hat man in einer Woche, kann man dann schon erste Designansätze sehen, kann schon sofort sehen, führt das in die Zukunft, gibt das was und so weiter und so fort. Also von daher gesehen war diese Arbeitsweise absolut amerikanisch. Und im Grunde genommen bezeichne ich immer meine 5 Jahre bei Ford eigentlich als meine Lehrjahre. Denn man muss ja ganz klar sehen, ich kam aus der Porzellan-Thematik heraus und das war dann schon ein heftiger Einstieg in eine völlig andere Welt.
Ja. War es eher immer Exterior-Design oder auch Interior, was Sie gemacht haben?
Es war beides.
Okay.
Es war beides. Okay. Exterior und Interior. Das kam je nachdem, in welchen Zeitzyklen diese ganzen Geschichten immer abliefen. Aber ich war also bei beiden im Grunde genommen dabei. Wobei man ganz klar sagen kann, bei Ford habe ich keine Akzente in dem Sinne gesetzt, dass ich da jetzt eine großartige Design-Story erzählen könnte. Bei Ford, das waren meine Lehrjahre.
Ist ja auch manchmal gut, ne? Sich das erstmal anzugucken, wie das läuft. Sind ja auch ganz andere Voraussetzungen. Also behaupte ich jetzt mal, bei Porzellan, ja, ist das mehr die Ästhetik? Bei Autos zählt auf einmal Aerodynamik noch, vielleicht damals noch nicht ganz so intensiv und vielleicht auch andere fahrdynamische Gesichtspunkte, die auch ins Design einfließen müssen.
Nun, klar ist, bei Porzellan als Modelleur entwerfen Sie natürlich alle Themen, die es da gibt. Die müssen ja auch erstmal entworfen werden aber dort im Regelfall in Gips entworfen. Mhm. Nur das Figürliche, jede Porzellanfigur muss ja zunächst mal in Plastilin auch sozusagen modelliert werden und entworfen werden. Mhm. Von daher gesehen war es für mich schon eine gewisse Basis, dass ich dieses Modellieren im Plastilin von den Porzellanfiguren und so weiter her hatte. Aber natürlich die Thematik, die man im Porzellan hat, dass man im Porzellan eine Figur um 30% größer modellieren muss, weil sie dann eben, wenn sie gebrannt wird, um 30% in sich zusammensinkt, mit all den Themen, die man dann eben machen muss, dass wenn eben eine Figur einen Arm so hebt, dann müssen Sie, wenn Sie die so haben wollen, müssen Sie die vorher so machen, weil Sie dieses Sinken berücksichtigen müssen.
Okay, okay.
So, und das sind die Dinge, und natürlich das Automobil stellt dann ganz andere Anforderungen. Es hat ganz andere gesetzliche Anforderungen, das Thema. Es gibt ja im Grunde genommen am Automobil, ich sage immer nahezu keinen Zentimeter, der nicht von irgendeiner gesetzlichen Bestimmung zumindest beeinflusst wird, ob das Thema Crash, um mal groß mit großen Dingen anzufangen, das Thema Interieur, sie müssen bestimmte Radien einhalten, dürfen keine scharfen Kanten und so weiter. Also all diese Dinge, die sind komplett anders Und das war ein Lernprozess, den ich da durchmachte.
Wurde man da kritisch beäugt von den anderen Autodesignern, also so, wenn man von Porzellan kommt? Oder was hat man ihnen da als erstes in Anführungszeichen zugetraut? Oder was haben sie so designt? Fängt man mit Spiegeln an? Oder?
Nein, also ich habe mit kleinen Modellen begonnen, mit 1:5 Modellen, aber das immer in Zusammenarbeit mit einem Designer. Mhm. Und auch natürlich gerade mit Professor Galitzendörfer. Ja. Und das war dann auch damals mit ihm zusammen eine relativ gute Zusammenarbeit. Aus dem Grund hat er sich dann auch erinnert, als er bei Mercedes war, dass ich eben in der Lage war, damals Gedanken relativ schnell umzusetzen, eigene Ideen mit einfließen lassen konnte. Und das war dann eben ein Geben und ein Nehmen mit den jeweiligen Designern. Und das hat mich dann auch geprägt. Und daran bin ich auch gewachsen, dass man sich eigentlich kontinuierlich immer mehr zugetraut hat. Man hat ist immer selbstständiger geworden und irgendwann habe ich zum Beispiel dann eben keinen Designer mehr gebraucht, mit dem ich zusammengearbeitet habe, weil ich meine Ideen sofort selbst umsetzen konnte.
Welche Modelle waren das dann so, an denen Sie gearbeitet haben? Also welche Ford-Modelle?
Bei Ford, das war der Ford 12M zum Beispiel, das war ein Thema. Dann natürlich auch der 17M war auch so ein Thema, gerade noch in der Endphase. Aber ansonsten habe ich dann viel im Interieur gearbeitet.
Und dann kam Mercedes.
Und dann kam Mercedes.
Und jetzt haben Sie es gerade schon angeschnitten. Wir haben uns ja übrigens auch bei der Buchpräsentation zum C111 kennengelernt.
Ja.
Wirklich ein Highlight-Projekt für mich, was die Mercedes-Design-Geschichte anbelangt. Was haben Sie da genau gemacht?
Ja, ganz einfach. Es ging darum, im Grunde genommen relativ rasch ein 1:1-Modell zu erstellen, welches man eben aus den bekannten Gründen eben gesagt hat, okay, da ist der Pfeiffer, der hat die neue Methode, der soll das probieren wir jetzt mal. So. Und auf die Art und Weise habe ich im Grunde genommen mit ein paar, ich würde sagen, mir zur Seite gestellten Menschen, die willig waren, auch diese neue Methode zu lernen, denn das Modellieren an einem so großen Modell, denen ging es so ähnlich, natürlich auch ein bisschen wie mir, als ich von Porzellan sofort kam, die mussten dann von dem Holzmodell modellierend und so weiter. Ja, und da war es einfach das Schöne, dass man eben im Grunde genommen, das war eine Aufbruchstimmung, und ich konnte da viele meiner Ideen, die ich da hatte, sozusagen 1:1 umsetzen. Und das hat man gesehen. Professor Galitzendörfer, mit dem ich dann wirklich sehr eng zusammengearbeitet habe. Ja, und wir zwei haben im Grunde genommen diesen C111 als 1:1 Modell modelliert, entworfen. Aber nahezu der gesamte C111 ist als Modell entstanden.
Fantastisches Auto.
Und das war eigentlich das Tolle daran, dass man im Grunde genommen auch für die weitere Arbeit gesehen hat, dass das sozusagen auch das Design von Mercedes entscheidend beeinflusst. Und man muss sich ja das damals so vorstellen, dass das natürlich alles, das war alles klein gewesen und deswegen auch ein Wilfer, der ja Direktor, der den gesamten Entwicklungsbereich geleitet hat in Sindelfingen, der war praktisch auch jeden Tag da. Professor Herr Breitschwert war damals sein Assistent gewesen, auch ein sehr intensiver Mensch, der sich da auch sehr intensiv daran beteiligt hat, an dieser ganzen Geschichte. So, und Bruno Sacco wurde als das Design des C111 nahezu fertig war, hat man sich natürlich überlegt, wir benötigen ja jemand. Bruno Sacco war damals bei Bela Bereni gewesen.
Der Sicherheitspapst.
Genau, der Sicherheitspapst. Da war Bruno Sacco, Bruno Sacco damals nicht als Designer kennengelernt.
Okay, alles klar.
So. Und da hat man jemanden benötigt, weil nachdem dieses Modell als Plastilin fertig war, musste man es ja sozusagen in Kunststoff umsetzen. Aus Zeitgründen natürlich, sonst hätte man das in Blech gedengelt, wie man das eben von früher kannte, hat man aber dann nicht gemacht, sondern ist dann zur Waggon Fabrik nach Rastatt gegangen und hat dort das Fahrzeug sozusagen abgegossen und in Kunststoff erstellt. Und Bruno Sacker wurde damals zum Projektleiter dieses Themas ernannt und hat dann quasi das Thema, die Verbindung zwischen Sindelfingen und Rastatt und so weiter und das ganze Thema war ja auch Kunststoff, auch neu gewesen. Und das hat damals Bruno Sacker sozusagen geleitet und organisiert. So habe ich Bruno Sacker kennengelernt.
Es war ja ein Innovationsträger. Man verbindet den C111 immer mit natürlich noch Flügeltüren und dem Wankelmotor. Aber es ist ja auch, was Sie jetzt schon gerade gesagt haben, Kunststoff, nicht nur die Außenhaut, sondern auch der Unterboden bei einigen Versuchsträgern.
Ja, es war etwas Neues, anderes. Und es ging im Grunde genommen um das Thema Schnelligkeit. Mhm. Und der Grundgedanke war eben, diesen Versuchsträger so schnell wie möglich auf die Beine zu stellen, dass dann so ein tolles Auto daraus entstanden ist. Ich glaube, das war am Anfang dann gar nicht so geplant, auch das Thema, ob man dann eine Serienfertigung machen könnte, weil es eben so überzeugend war, weil es so begeisternd war und so weiter. Das hat man ja auch lange diskutiert und hat es dann aber letztendlich verworfen.
Haben Sie es bedauert, dass es nicht auf der Straße gelandet ist?
Ja, das wäre natürlich schon, denke ich, für Mercedes etwas gewesen, weil es hätte Mercedes in der Öffentlichkeit in eine andere Welt transportiert, in eine progressive Welt, in eine faszinierende Welt. Und das war aus meiner Sicht viele Erwägungen eine Rolle gespielt, überhaupt keine Frage. Vielleicht war es dann auch man muss ja die zwei unterschiedlichen Standpunkte sehen. Ich als Designer wäre natürlich begeistert gewesen, aber da gab es natürlich auch ein paar, die natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht haben.
Ah, verdammt, diesmal.
Die haben sich dann letztlich dazu entschieden, es nicht zu machen. Im Nachhinein kann man immer wieder nur sagen, ja, ob es dann richtig oder verkehrt war, was soll's.
Man weiß es nicht.
Ne? Man weiß es nicht, ja.
Mercedes war ja damals noch sehr konservativ, würde ich jetzt sagen, vom Design. Also immer so.
Völlig klar.
Ne? Also das war einfach, hatte bestimmte Werte. Ja. Hatte natürlich auch einen Ruf zu verlieren. Ne? Das musste also.
Mercedes bestand eben damals für Status und für Repräsentation. Das waren im Grunde genommen die Grundwerte, die in der damaligen Zeit waren. Das Thema Faszination, Emotion hat man eigentlich, wenn man es so will, mit den 300 SL Flügeltürer ja schon mal gehabt. Und wenn man in die Historie von Mercedes zurückgeht, gab es ja viele Fahrzeuge. Also ich habe ja immer jeden Designer, der bei uns angefangen hat, den habe ich immer gesagt, geh erst mal ins Museum und schau dir mal die Fahrzeuge an. Ein 540K und so weiter und wie sie alle heißen. Da war das Thema Faszination vorhanden. Hat man dann beim 300 SL und auch noch beim 190 SL war das Thema ja auch Faszination vorhanden. Und dann kam aus meiner persönlichen Sicht so ein bisschen ein Bruch mit der Pagode, was zwar aus meiner Sicht ein schönes Auto, ein gut gemachtes Auto ist, aber ein totaler Philosophiebruch vom 300 SL und vom 190 SL darstellt. Und der C111 wäre wieder etwas gewesen, was an diese Themen angeschlossen hätte, also an den 300 SL zum Beispiel, ja, auch mit den Flügeltüren und so weiter und so fort. Das wäre etwas gewesen, wo man hätte etwas fortsetzen können. Aber es ist nicht passiert und es ist ja dann auch alles gut gegangen.
Ja, das kann man sagen. Also die Pagode, die war fast, Sie haben, glaube ich, schon nüchtern gesagt, also das war fast ein zu vernünftiges Auto für die Fahrzeugklasse eigentlich.
Ja, es war ja.
Also mit Sicherheitsaspekten.
Es war alles nett, es ist auch ein gut gemachtes Sicherheits- und so weiter und so fort. Auch schon sehr viel Vernunft mit dabei und vielleicht ein ganzer Schuss zu viel Vernunft. Jetzt in der Historie ist es natürlich auch ein ein schöner Oldtimer, überhaupt keine Frage.
Preise spiegeln das jetzt auch wieder.
Aber man muss sich einfach die Dinge mal nebeneinander stellen, den 300 SL und dann die Pagode. Dann muss ich nichts mehr dazu sagen.
Nee, das stimmt. Der 300 SL könnte fast der Nachfolger sein, so halbwegs.
So ungefähr.
Also, nee, und auch, was Sie jetzt gerade sagen, also das, wenn man durchs Mercedes-Museum geht, dann staunt man eh, wo Mercedes stand und steht und wo die herkommen. Also A, dass das eine Marke ist, die natürlich alles bedient hat, LKWs, Krankenwagen, Busse, Kleinwagen, tolle PKWs und auch der eben genannte 45K mit diesen opulenten Kotflügeln und diesen geschwungenen Formen. Auch wenn ich kein Vorkriegsauto-Fan bin, allein aufgrund meines Geburtsjahres, aber es sind einfach Autos, da steht man und mit offenem Mund.
Sie faszinieren ganz einfach.
Faszinieren, ja. Diese handwerkliche Kunst und die Opulenz ist
absolut beeindruckend. Sie sind genau das, was ich immer wieder sage. Ein Fahrzeug darf nicht in erster Linie die Vernunft ansprechen. Wenn das der Fall ist, dann hat man aus meiner Sicht schon verloren. Mhm. Ein Fahrzeug muss Emotionen ansprechen, muss faszinieren, muss begeistern. Dass es dann das Thema Vernunft, Sicherheit und was auch immer und alles, dass das auch stimmen muss, Qualität, überhaupt kein Thema. Aber zunächst mal muss man davor stehen und sagen, ich bin begeistert. Mhm.
Kommen wir ja auch noch zu, da haben Sie ja einige Modelle entworfen, aber dann gab es natürlich die Phase, dass Pono Sacco Designchef wurde.
Richtig.
Was hat der für eine Linie da reingebracht? Also ich meine, man weiß es, aber wie würden Sie das formulieren? Das waren ja eigentlich dann doch wieder sehr vernünftige Autos, die sehr auf Status gesetzt haben.
Es waren sehr vernünftig, das ist richtig, sehr vernünftige Autos, wobei man unterschätzt da immer ein bisschen die Rolle von Professor Galitzendörfer.
Okay.
Weil Galitzendörfer war der Designer. Das darf man.
Okay, ja, das finde ich wahr.
Das darf man, wird da immer so ein bisschen, vielleicht nicht genug gewürdigt.
Ja, das stimmt, ja, das
merke ich. In dem Sinne, weil Professor Galitzendörfer hat die Designabteilung geleitet.
Okay.
Also die Designer. Sacco hat den gesamten Designbereich, war Designchef, überhaupt keine Frage, hat natürlich auch wichtige Impulse gegeben, überhaupt kein Thema. Nur ich muss da immer wieder ein bisschen für Professor Galitzendörfer plädieren. Und das Spannende war natürlich im Grunde genommen damals für mich die gesamte Thematik, als ich bei Mercedes begonnen habe, gab es ja die S-Klasse, die E-Klasse und den SL. So, und dann wurde es eigentlich spannend, weil es ist ja ein Unterschied, ob man den Nachfolger für eine E-Klasse entwirft oder den Nachfolger für eine S-Klasse. Das sind Dinge, wo man bestimmte Regularien kennt. Man kennt den Kundenkreis, man weiß, was vorher war, man weiß, was kommen soll und so weiter und so fort. Sprich, das sind Dinge, die zwar wichtig sind, aber natürlich richtig spannend ist es natürlich, wenn man zum Beispiel einen 190er, den Baby Benz, entwirft, wo man ein völlig neues Land betritt, wo man völlig neue Kunden sucht und hofft, die dann auch zu finden, wo man das Image der Firma ganz entscheidend beeinflusst, was die Kundenstruktur angeht, was den Öffentlichkeitsauftritt angeht. Und so war natürlich der 190er ein faszinierendes Projekt.
Und das war Ihr Projekt, ne?
War auch sehr stark mein Projekt wieder gewesen, wo ich sehr starke Impulse auch setzen konnte. Und von daher gesehen ging es eigentlich kontinuierlich weiter. Wenn man dann mal sieht, nach den 190er dann, ich denke, dann kam die G-Klasse zum Beispiel, war auch so ein Thema, komplett neues Land betreten, mit all den Unwägbarkeiten, die G-Klasse begleitet hat. Man muss sich ja vorstellen, dass die G-Klasse eigentlich irgendwo mal als begonnen wurde, als ein Fahrzeug, von dem man sich auch in Drittländern versprochen hatte, Fuß zu fassen. Und dass dann am Ende des Tages eben die G-Klasse ja so ein Synonym eigentlich für Erfolg, für Langlebigkeit. Ich denke, die G-Klasse ist sicherlich, ich kann aus spontan kein Fahrzeug nennen, welches langlebiger ist als die G-Klasse in ihren sämtlichen Erscheinungsformen bis heute und so weiter, die, glaube ich, auch schon 10-mal totgesagt wurde und 10-mal wieder aufs Neue. Aber die G-Klasse ist einfach ein Statement.
Der Porsche 911 noch, ne? Ja. So in der Art. Aber ja, das muss doch, wir sitzen hier in München, wenn Sie das Ding jetzt über die Maximilianstraße fahren sehen, da muss ich noch das Herz aufgehen. Ja,
das ist eigentlich fantastisch.
Das ist unvorstellbar. Ne?
Ja. Und man muss nach wie vor eben sagen, jemand, der eine G-Klasse fährt und aus einer G-Klasse aussteigt, das ist ein Statement. Mhm. Da stellt man sich eine ganz bestimmte Art von Menschen vor, die da drin sitzen und die das fahren. Und das ist eben das Faszinierende an der G-Klasse. Und das hat einen so im Grunde genommen begeistert für Mercedes. Und es ging dann ja auch immer wieder weiter im Grunde genommen. Es kamen ja ständig neue Fahrzeuge. Und das war für uns als Designer natürlich insgesamt ja auch so diese spannende Geschichte. Ich meine, es ist immer wieder interessant zu sehen, wenn man das Thema Mercedes so in der Öffentlichkeit betrachtet oder diskutiert, ist Mercedes immer mit so einer Art konservativ Thema behaftet. Auf der anderen Seite, wenn man aber sieht, was Mercedes gemacht hat an Fahrzeugen, wenn Sie nur an den Smart denken, wenn Sie an die A-Klasse denken, wenn Sie an die M-Klasse denken, an die R-Klasse und wie sie alle heißen, die damals entstanden sind, muss man sagen, Mercedes hat es immer wieder gewagt, komplett auf neue Felder zu gehen und neue Fahrzeuge zu bringen und neue Segmente zu erschließen.
Thema Crossover, kommen wir auch nachher noch drauf, weil das war ja natürlich maßgeblich von Ihnen vorangetrieben, finde ich. Also, dass dieses Mercedes so ein bisschen außerhalb der Rufweite der Mode war, was ja immer Mercedes angeheftet wurde, ich finde, das haben Sie der Marke komplett genommen.
Das waren im Grunde genommen die zwei entscheidenden Dinge. Einmal das Thema, diese Produktoffensive auf der einen Seite und das andere war das Thema, weg von diesen Themen nur repräsentieren, Tanz, nur Statussymbol hin zu dem Thema Faszination, zu dem Thema Emotion, zum Thema Dynamik zu bringen. Und das ist natürlich ein Prozess, der sich über eine lange Zeit hindurchzieht. Und ich denke, es hat einige Autos schon gegeben, aber so das Schlüsselfahrzeug, das war eigentlich dann der CLS, das viertürige Coupé, wo es uns gelungen ist, ein komplett neues Segment zu eröffnen. Denn wenn man jetzt einmal betrachtet, mit diesem viertürigen Coupé hat eigentlich die ganze Welt nachgezogen. Alle haben im Grunde genommen dann nach einer relativ kurzen Zeit viertürige Coupés gebracht. Ja. Und das war natürlich auch so ein Synonym dafür, wie man einen Wandel vollziehen kann, wie man zu einer neuen Auffassung, was eine Marke darstellt. Und da ist natürlich Grundbasis dafür, dass Sie vorher eine Designstrategie entwickeln müssen. Eine Designstrategie, die im Grunde genommen alle Werte der Marke, auch Themen, die in der Öffentlichkeit sind, sozusagen zusammenfasst und dann daraus eine kontinuierliche Strategie entwickelt, wie sich die Marke in die Zukunft hinein entwickeln soll und was die Marke in der Zukunft darstellen soll. Und das ist das Entscheidende, dass sie sozusagen diesen Leitfaden haben, um ein stringentes Erscheinungsbild der Marke in der Öffentlichkeit darzustellen.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Nun hat mein heutiger Gast Professor Pfeiffer ja an vielen Klassikern der Firmengeschichte mitgewirkt und zum Beispiel den 190er, die G-Klasse und den CLS maßgeblich mitgestaltet. Aber es ist ja nie nur das Design, was ein Auto so begehrenswert macht. Es muss ja auch funktionieren und sicher gefahren werden können. Und dafür gibt es bei Mercedes-Benz das Spezialistennetzwerk, wo das tiefgreifende Wissen zu den verschiedenen Modellen vorhanden ist und weitergegeben wird. Denn nicht nur Exoten wie W100 oder Flügeltürer wollen mit Originalersatzteilen und von kundiger Hand gewartet werden, auch die oben genannten Youngtimer und Klassiker der Zukunft. Aktuell sind das übrigens 499 Experten, die an 46 Standorten in Deutschland mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, und dort bekommt ihr neben Service und Teilen natürlich auch die passenden Reifen für euren Klassiker. Den Mercedes-Benz Klassik-Partner in eurer Nähe findet ihr unter www.mercedes-benz.de/Klassikpartner. Den Link habe ich euch auch nochmal in die Shownotes geschrieben und hier reden wir jetzt weiter über aktuelle und künftige Klassiker der Mercedes-Benz-Historie.
Wie weit blicken Sie als Designer in die Zukunft? Als Automobildesigner?
Also der Designer, der nicht in der Zukunft per se lebt, ja, der ist schon mal verkehrt. Ja. Also sprich, jeder Designer ist und muss in der Zukunft sein. Denn man muss ja sich darüber im Klaren sein, wenn der Designer einen ersten Zeichenstrich macht oder ein Modell modelliert, dann dauert es im Regelfall, je nachdem, welche Komplexität das Ganze beinhaltet, 2 bis 3 Jahre, bis dieses Modell auf den Markt erscheint. Sprich, er muss schon einmal per se mindestens für diese Zeit vorausdenken. Das ist das, was den Designer betrifft. Als Chefdesigner müssen Sie mindestens 10, 15 Jahre vorausdenken und die Strategie dafür vorgeben. Denn Sie müssen den Designer ja sozusagen einen Strategieleitfaden, eine Designphilosophie an die Hand geben, in welche Richtung er sich entwickelt. Und da ist es natürlich unbedingt notwendig, weit über diesen Zeitraum hinaus eine Philosophie zu entwickeln, die natürlich auch konstant fortgeschrieben werden muss, wo man alles Mögliche berücksichtigen muss, die Vergangenheit der Marke, die Zukunft der Marke, das Thema, was geschieht in der Öffentlichkeit, welche Strömungen sind da. Also das muss alles sozusagen integriert werden. Denn eins ist entscheidend. Letztendlich muss am Ende des Tages dann ein Mercedes auch wieder wie ein Mercedes aussehen. Und das ist ja das Wichtige, wenn Sie als Mercedes-Designer ein Auto entwerfen, dann entwerfen Sie ja nicht nur irgendein Auto, sondern Sie müssen ein Mercedes entwerfen. Und dieser Mercedes muss dann die Werte der Vergangenheit und die Werte der Zukunft in sich tragen. Mhm. Weil Sie müssen eigentlich ja immer, man kann sich das wie eine Kette vorstellen, Glieder ineinander, die ineinander greifen müssen. Und Sie müssen immer wieder ein neues Glied entwickeln, auf den man wieder weiter aufbauen kann. Denn das ist das Wichtigste, denke ich, dass man dieses Erscheinungsbild einer Marke stringent weiterentwickelt, ohne mit der Vergangenheit komplett zu brechen.
Dass man vorausschaut und gesellschaftliche Strömungen erkennen muss, schien Mercedes zumindest aus deutscher Sicht mal abhandengekommen zu sein beim W140. Der hat ja hier in Deutschland Häme und Spott geerntet, weil er zu groß und auf einmal nicht mehr in diese zurückhaltende, vielleicht neue Gesellschaft gepasst hat. Im Ausland, Asien, Amerika, ist er aber wunderbar gelaufen.
Ne? War das wunderbares Auto. Ja. Das war sicherlich so ein bisschen ein Thema, wo man das Thema Öffentlichkeit nicht genug mit berücksichtigt hat. Denn an sich, wenn man das Design des 140 betrachtet, das ist heute noch, ja, das, den kann man heute noch gut sehen. Hm. Und auch heute, denke ich mal, ist auch das Thema Größe nicht mehr das Gewicht, der große Punkt. Ja. ich denke, der 140 war sozusagen so ein bisschen noch so ein Thema, wo man dachte, es geht alles. Man kann alles machen. Und was da hineingepackt wurden, die doppelten Seitenscheiben zum Beispiel wegen Geräuschdämmung, die das Gewicht natürlich unheimlich belastet hatten und. Insgesamt vom Design her, finde ich, ist der 140 nach wie vor ein Auto, welches dasteht. Die Frage war eben damals nur, in welchem Umfeld.
Ja.
Und da war er dann eindeutig etwas zu groß geraten.
Ja, das ist ja eh ganz interessant, weil ich glaube, also A, sind natürlich die Abstände, dass neue Autos entwickelt werden. Ich glaube, der Designprozess wird immer kürzer und muss immer schneller reagieren, weil früher hat man ja 6 Jahre vielleicht.
Ja, dann hat man 4, 5 Jahre gebraucht und so weiter und so fort.
Zu entscheiden. Und dann waren die Autos natürlich auch extrem lang auf dem Markt, ne? 7, 8 Jahre richtig, teilweise Modellzyklus.
Auch,
das ist ja heute alles.
Auch das wechselt schneller, wobei ich schon immer ein Anhänger war, dass eigentlich ein Fahrzeug auch eine gewisse Langlebigkeit entwickeln muss. Ein Fahrzeug darf nicht zu, ich würde sagen, zu modisch sein, weil das bedingt diesen schnellen Verfallwert. Ein Fahrzeug muss auch tatsächlich so sein, dass man nach 5, 6 Jahren immer noch sagt, das sieht doch noch eigentlich, das sieht doch gut aus. Und das ist eigentlich die Kunst auch aus meiner Sicht, ein Fahrzeug zu entwerfen, ohne jetzt dieses Thema Nachhaltigkeit allzu sehr strapazieren zu wollen. Aber das ist auch wichtig, dass man eben das Gefühl hat, ich kann auch nach 5 oder nach 10 Jahren mit dem Auto noch gut fahren, mich mit dem Auto vor allen Dingen auch sozusagen mich selbst auch in der Öffentlichkeit zeigen. Denn ich denke, ein entscheidender Punkt, weshalb sich jemand ein Auto kauft, ist letztlich endlich auch etwas, wo er sagt, wenn ich aus dem Auto aussteige, was denkt die Öffentlichkeit von mir, wer ich bin?
Ich fahre einen W210, also mir müssen Sie das nicht sagen.
Ja, und das ist, ja, genau. Ja, das ist genau mein Punkt. Und solange ich mich damit wohlfühle, weil ich denke, wenn ich aus dem Auto aussteige, dann denken die Leute das, was ich von mir halte, das, was ich sein will. Wenn das nicht mehr der Fall ist, verkauft man das Auto, denke ich, relativ schnell. Und das ist aus meiner Sicht so die Kunst des Designs, die Dinge so zu gestalten, dass sie auch langfristig Bestand haben. Und nicht nur dieses kurzfristige Modegeschichte, weil da können Sie sich dann nach 2, 3 Jahren eigentlich nicht mehr darin sehen und fühlen sich dann auch nicht mehr wohl.
Ja, genau. Und das finde ich ja interessant übrigens, dieses, nennen wir es jetzt mal Tal der Tränen, das hängt natürlich auch mal mit einem extremen Wertverlust zusammen. Und irgendwann machen sich Leute die Autos zu eigen, mit denen man vielleicht sich nicht so in einer Gruppe sieht, ne? Um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Beim W210er, den habe ich gekauft, da wurden die meistens für 1.000 Euro gehandelt, waren komplett durchgerostet. Jetzt gucken Leute und sagen, Mensch, der ist aber toll erhalten. Also wenn er toll erhalten ist.
Ja.
Ich finde, beim CLS speziell ist das auch so gewesen. Der hat mich total geflasht, als der neu war, allein auch mit diesem offenporigen Holz im Innenraum. Und das ganze Koppel, das war ein fantastisches Auto, ist es auch immer noch. Hatte dann irgendwann auch so ein kurzes Tal der Tränen, wo man gesagt hat, oh, jetzt, dann kam der Nachfolger und so. Und ich finde, jetzt ist das total die Erscheinung. Und zwar nach kurzer Zeit. Ja. Andere Autos brauchen 15 Jahre, bis man sie wieder gut findet. Der W140 hat länger gebraucht.
Ja.
Der CLS, finde ich, der hatte vielleicht gefühlt 4 Jahre, wo man gesagt hat, na, jetzt reicht's mal. Und jetzt, finde ich, ist das ein Auto, was ich eigentlich gerne hätte.
Ist wieder ein tolles Auto. Ich habe auch, also für mich war auch immer so ein Thema zu sagen, in dem Moment, wenn es gelingt, dass jemand nach 10, 15 Jahren sagt, das Auto würde ich jetzt eigentlich wieder ganz gerne haben oder ganz gerne fahren. Ja. Ich finde, dann hat der Designer eigentlich alles richtig gemacht.
Übrigens auch ein Detail, also Sie haben natürlich auch 2 Autos verantwortet. Also wir gehen gleich auch nochmal zurück in der Zeit zum 190er, aber jetzt wo wir schon in der neuen Zeit sind, Sie haben die S-Klasse W221 verantwortet,
jawohl,
das Design. Ja. Eins für mich einer der schönsten Mercedes, die gebaut wurden. Und die E-Klasse 212.
Auch das, ja.
Genau, und der hat ja hinten diesen Kotflügel und ich finde, das teilt er sich mit der S-Klasse, wo sehr viel designerisches Schwergewicht auf dem hinteren Kotflügel ist.
Ja.
Bei der E-Klasse hat man das leider im Facelift wieder genommen nachher.
Ja, das
habe ich immer bedauert. Das ist richtig.
Gut, das ist natürlich dann immer so ein bisschen Thema Veränderung.
Ja.
Sichtbare Veränderung, neue Reize zu setzen. Aber wenn wir gerade so, für mich war zum Beispiel so ein ganz wichtiges Thema, das Thema Vier-Augen-Gesicht. Ja, das war ja auch so ein entscheidender Punkt wieder in der Mercedes-Historie. Also das würde ich fast mit dem Thema CLS gleichsetzen wollen. Denn auch da hat Mercedes einen Sprung gemacht in seinen Erscheinungsbild, der ja auch unglaublich war für die damalige Zeit. Ja, auch das war so ein Thema, wo ich sehr eng mitgearbeitet habe, wo wir auch den ersten Showcar gebaut haben bei Giugiaro, was für Mercedes auch ein völlig neues Feld war, welches dann in Genf auf der Messe vorgestellt worden ist als Showcar. Aber da war schon klar, dass wir im Grunde genommen auf dieses Vier-Augen-Gesicht in Zukunft dann, was die E-Klasse angeht, setzen. Auch das war so ein Wahnsinnsthema. Man kann sich nicht vorstellen, was da für Meinungen kursierten und das Für und das Wider und so weiter und so fort. Auch ein Meilenstein in der Mercedes-Design-Historie.
Ja, absolut, absolut. Deswegen finde ich den 210er auch toll. Ne? Ja. Also bei allem, ja, was leider diese Verarbeitung hat natürlich ein bisschen am Image genagt.
Das, ne? Das war sicherlich ein Thema, überhaupt keine Frage. Ja. Aber optisch war das auch wieder so etwas von Neuland betreten. Mhm. Neuland, ja, sich irgendwo hinwagen, wo alle sagen, naja, also ob das gut geht, das ist doch so ein bisschen eine Frage. Und sich dann das sozusagen, ja, zielgerichtet bleiben, an seiner Designphilosophie auch glauben, dass das Richtige ist, das sind schon Dinge, wo man schon immer wieder mal, ja, natürlich auch intern durchaus jetzt sage ich mal, konstruktiv diskutiert wird. Aber dann hilft einem auch tatsächlich immer wieder die Stringenz, mit der man dann eben vorwärts gehen muss. Das ist immer, wenn man etwas so Neues, auch der CLS, als der in der Anfangsphase stand und so weiter und so fort, da wurde heftigst darüber diskutiert, ob das sich Mercedes leisten kann, ob das nicht zu sehr Jaguar ist und ob das nicht zu sehr in eine andere Richtung abdriftet und so weiter und so fort. Und die sogenannten Car Clinics haben, um es mal milde auszudrücken, nichts besonders Positives herausgebracht. Und dann zu sagen, wir machen es trotzdem. Das ist so der entscheidende Punkt. Und als das Fahrzeug dann natürlich in Frankfurt auf der Messe gezeigt wurde und die Reaktionen dementsprechend waren, war natürlich klar, dass alle von vornherein dafür waren und alle schon von vornherein immer gesagt haben, nur so kann das gehen. überhaupt keine Thema. Das ist das alte Thema. Der Erfolg hat viele Väter. Der Misserfolg hat meistens immer nur einen.
Ja, das stimmt. Ein großes Risiko eigentlich. Ne? Bei allem, was sie immer so gewagt haben, Vier-Augen-Gesicht, CLS. Ja. Wenn das nach hinten losgegangen wäre, wäre das auch schnell vorbei gewesen.
Ein anderes entscheidend wichtiges Thema, als wir uns dann zum Beispiel entschieden haben, beim 204 zum ersten Mal die Limousine auch mit dem SL-Gesicht auszustatten. Auch das war so ein Thema. Weg vom Kühler oder die Möglichkeit eben, den Kühler in einer Art bestimmten oder ich sage das jetzt mal, in einer Art Avantgarde-Linie das SL-Gesicht dann zu implantieren. Auch war nicht ganz einfach gewesen, diese Angelegenheit. Nur als ich dann eben herausgestellt hat, dass eben ja, die Avantgarde-Linie mit dem SL-Gesicht über 60% hatte, war das dann auch wieder sozusagen gelaufen. Und wenn Sie heute ja die Mercedes-Limousine sehen, dieses Thema Kühler oder SL-Gesicht, was dem Kunden ja zum Großteil überlassen bleibt, spielt heute ja auch noch eine ganz entscheidende Rolle, weil eben dieses SL-Gesicht auf der einen Seite eben auch der Limousine eine gewisse Sportlichkeit oder eine gewisse sportliche Note verleiht. Und wie immer, wer ist es so, wer möchte schon nicht sportlich sein?
Na ja, klar. Wie sehr schielt man eigentlich auf Tuner? Jetzt gerade, wo Sie das sagen, fällt mir ein, dass zum Beispiel beim 124er haben ja nicht wenige Leute dem ein SEC-Gesicht verpasst. S-Klasse, diesen breiten Grill und das eigentlich schon vorweggenommen. Ja. Den Kühler weggenommen, breiten Grill. Haben Sie da so hingeguckt und gesagt, na, das könnten wir uns vielleicht auch mal zu eigen machen?
Eigentlich nicht. Nee. Das war eigentlich nie ein Thema, da hinzuschauen, weil es sind eigentlich zwei Voraussetzungen. Sie müssen ja, wenn Sie das wechselseitig machen wollen, müssen Sie natürlich die Grundform schon auch von vornherein so gestalten, dass sowohl das eine als auch das andere funktioniert. Mhm. Und beim 124 war natürlich die Grundform nicht dafür geeignet. Da war der Kühler viel zu hoch noch dafür, ja, um dann ein vernünftiges SL-Gesicht da zu implantieren. Ja. Wir hatten ja natürlich dann ja AMG. Das war ja auch, war ja auch so ein Thema. AMG kam ja da auch dann in meiner Zeit, das praktisch vom Herrn Aufrecht, wo ich auch sehr intensiv dabei war mit der Thematik, können wir einen Tuner sozusagen integrieren und können wir dann die Fahrzeuge dementsprechend auch gestalten. Mhm. Und von daher gesehen war das dann ja auch relativ klar, dass sozusagen das Design der AMG-Fahrzeuge auch bei uns im Designbereich gemacht wurde.
Wie schwer war die Sinio-Serie durchzusetzen? Das war ja auch sehr progressiv mit den bunten Sitzen.
Ja, also das war uns immer so ein bisschen, auch ein bisschen natürlich den Zeitgeist geschuldet, dass man gesagt hat, wir müssen differenzieren, wir müssen versuchen, verschieden geartete Kundenkreise anzusprechen, die eben sozusagen ein bisschen, ja, sage ich mal, extravaganter sein wollten, als es vielleicht wieder andere, als es andere sind. Und von daher gesehen war dann, dass dieses Thema, das ging verhältnismäßig, würde ich mal sagen, gelassen über die Bühne.
Okay. Das hat ja beim 190er begonnen. Als das, da will ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil das war tatsächlich, wie Sie sagen, eine ganz neue Klasse für Mercedes. Mhm. Es gab da die Konkurrenz, oder die von Mercedes ja nicht als Konkurrenz gesehen wurde, BMW mit dem Dreier, ja, oder neue, ja, Klasse, woraus das resultiert hat. War das sehr Umfragen gestützt oder von wem aus ging die Idee, dass man sagt, jetzt müssen wir diesen kleinen Sektor auch noch bedienen?
Ja, also Umfrage gestützt würde ich mal mit kleinen Fragezeichen versehen und so weiter. Aber das Thema war tatsächlich eben Stückzahl, mhm, und junge Kunden. Wie bekommen wir jüngere Menschen zu Mercedes? Wie können wir sozusagen auch eine Art Einstiegs-Mercedes von einer anderen Kundenklasse generieren? Und das war so das auslösende Moment für den 190er. Es waren spannende Fragen, wie klein muss der sein, wie wenig Platz darf der haben, weil natürlich da auch so die eine Partei sagte, da kann ich ja hinten nicht mehr sitzen, da ist kein Fußraum vorhanden. Professor Breitschwert war damals ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte sagen, Professor Breitschwert war damals der entscheidende Mann, der den 190er durchgesetzt hat, der den 190er forciert hat mit all den Themen, was das Ganze beinhaltet und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist dann auch ein Auto entstanden, welches auch damals wieder, ja, Maßstäbe gesetzt hat. Das vom Design her auf der einen Seite, und ich denke auch durchaus natürlich wie immer von der Technik, das ist gar kein Thema. Aber es war schon spannend, diese Geschichte.
BMW hatte ja immer auch zweitürige Versionen, Cabrio-Versionen, Kombi und so. Gab es damals schon diese Überlegungen eigentlich?
Also beim 190er nicht.
Beim 190
nicht, nein, nein. Man hatte ja die Coupés, die hat es ja schon immer gegeben, wenn man so will. Aber beim 190er, das war zunächst mal kein Thema. Da war man schon verhältnismäßig froh, sage ich mal, dieses Auto durchgesetzt zu haben in all den Themen. Dass der 190er dann so gut eingeschlagen hat, glaube ich, hat natürlich den Entscheidern damals auch allen sehr gut getan.
Ja.
Speziell Professor Breitschwert hat es gut getan.
Ja. Stand er da so auf der Kippe oder war das so, dass er in Frage gestellt war?
Nein, die Frage war weniger, er wurde ja nachher Vorstandsvorsitzender von Mercedes.
Ja, genau.
Und damals, zu der damaligen Zeit, hat er die Entwicklung in Sindelfingen geleitet.
Genau, Entwicklungsvorstand. Ja, war er schon Vorstand?
Entwicklungschef. Nein, war nur Entwicklungschef in Sindelfingen.
Aber na gut, wenn der 190er nach hinten losgegangen wäre, dann wäre es
das gewesen. Das wäre dann nicht so gut gewesen.
Ja.
Aber er hat sich da unheimlich mit dem Fahrzeug identifiziert. Und das hat ihm, denke ich, gute Reputation eingebracht.
Ja, stimmt. Und Mercedes natürlich auch viel Geld. Ne? Also das Auto
das hat natürlich auch.
Gut gelaufen.
Ja.
Die G-Klasse, da waren Sie intensiv daran beteiligt.
Ne? Ja, klar. Ja, natürlich G-Klasse. Da haben wir die kleinen Modelle modelliert. Das war eine sehr intensive Thematik. Und auch da war so das Grundthema, man wollte eigentlich ein Fahrzeug für Entwicklungsländer bauen. So ein sehr geländegängig, deswegen G-Klasse wurde dann ja geländegängig. Damals hat man ja auch noch das Thema gehabt. Ich darf nicht vergessen, damals wurde ja das wurde ja in Graz gebaut und die Hälfte lief dann ja noch mit Puch und die Hälfte unter Mercedes, weil man auch damals dachte, durch die Neutralität, die Österreich hat, kann man dann eben unter dem Namen Puch die Fahrzeuge in weniger Mercedes-affine Länder verkaufen. Sprich in die Ostblockländer und so weiter und so fort. Das Thema Geländegängigkeit war natürlich das A und O bei diesem Fahrzeug. So ist es entstanden. Auch die Formen an sich waren auch sehr stark daraus ausgerichtet. So nach dem Motto, das muss man auch wo auch immer einfach ein Blech dran schweißen können und verbinden können und verbunden können und dann geht das wieder weiter. Also sind alles Themen nach dem Motto, nichts Geschwungenes, keine irgendwelche großen Formen in dem Sinne. Also da hat man sozusagen diese technischen Anforderungen, die man dann an ein Fahrzeug stellt, welches in Drittländer nach dem Motto, es wurden nur gerade Wände gebaut, deswegen mussten die mit Sicken versehen werden, damit die nicht, dass das nicht wackelt und so weiter und so fort. Also es war eine ganz spannende Angelegenheit, dass sich dann die G-Klasse in eine komplett andere Richtung entwickelt hat, als es mal vorgesehen war. Und heute, ja, was es heute ist, wissen wir ja alle. Das ist so ein bisschen auch eine spannende Geschichte, wie man Dinge dann vielleicht, um es mal ganz klar zu sagen, nicht so ganz von Anfang an durchdenkt.
Versehentlich zum Trend macht.
Es gibt auch Schlimmeres. So, auch so kann man sagen, versehentlich zum Trend macht, ja.
Waren so Sachen wie jetzt zum Beispiel, also ich finde, das ist so die Maximalausprägung von Form follows Function eigentlich. Ne? Also das ist, es muss halt einfach praktisch sein und nützlich, aber ich finde, das zeigt auch, dass solche einfachen Formen unheimlich lange Bestand haben. Und das ist ja oftmals das Schwierige, mit wenigen Linien irgendwas Zeitloses zu schaffen. Und zum Beispiel diese außenliegenden Türscharniere, wollten Sie damit so ein bisschen so maskulines Geländedesign machen oder war das einfach nur Funktion, dass man von außen dran kommt?
Es war genau dem geschuldet, wie simpel, wie einfach kann ich das ganze Teil dann auswechseln, wie einfach geht das Ganze. Und dementsprechend war ja auch zunächst mal das Indoor auch sehr, sehr spartanisch ausgestattet, das muss man ja auch sagen, weil man war sich eben drüber im Klaren. Man hatte natürlich an Militär auch gedacht, dass das ist, dass man das als auch dort verkaufen kann und so weiter, was ja auch geschehen ist. Also man wollte schlicht und einfach ein robustes Alltagsfahrzeug haben, welches keinerlei großen Aufwand bedeutet, es zu reparieren, welches auch ganz simpel und einfach ist in jeder Beziehung. Und so gingen ja eigentlich die ersten Dinge los. Und irgendwann mal, nachdem man sich überlegt hatte, ist das der richtige Weg, hat man dann ja begonnen, im Grunde genommen auch den zivilen Charakter mehr ins Augenlicht zu nehmen. Ja, und jetzt ist die G-Klasse das, was sie jetzt eigentlich ist.
Das 10er-Auto. Ja. Wann ist das bei Mercedes eigentlich so richtig in den Köpfen angekommen? Oder wann hat man das so realisiert, dass man sagt, Mensch, das ist eigentlich eher zivil als Militär und Drittländer, sondern das ist eigentlich ein cooles Auto für jedermann. Und da müssen wir im Innenraum mehr Luxus bieten.
Ja, das ist, ich würde sagen, so erst in der zweiten, dritten Generation angekommen. Weil da hing ja immer so dieses Thema, lassen wir es auslaufen. Mhm. Und dann gab es immer wieder ein paar Fans, die dann eben gesagt haben, naja, wenn man aber das und das machen würde, dann könnte man doch auch noch den Markt erschließen. Wenn man das und das machen könnte, dann könnte man den. Und irgendwann mal war das dann eben so, dass es ein Szeneauto war. Und dann hat man sich eben genau das überlegt nach dem Motto, es ist eigentlich so ein tolles Auto, wir müssen das nach und nach und so weiter aufrüsten. Und bis man eben jetzt sich sozusagen den letzten Schritt gemacht hat, wo man im Grunde ein komplett neues Auto gemacht hat, was aber, jetzt sage ich zum Glück, sehr starke Ähnlichkeit hat mit dem Urtyp.
Wie gefällt er Ihnen?
Ja.
Ist gemein, oder? Die Nachfolger zu bewerten,
ich sage mal, er hat alle Gene der G-Klasse in sich, das ist keine Frage. Muss natürlich auch immer wieder neuen Anforderungen, auch das muss man sich drüber im Klaren sein. Von daher gesehen, denke ich, nach wie vor für 90% aller Menschen, die die G-Klasse heute auf der Straße sehen, die sagen ganz einfach, ja, das ist die G-Klasse.
Genau. Ja.
Ich denke nicht, dass die sagen, guck mal, da ist doch jetzt der Stoßfänger anders oder das ist doch wuchtiger geworden und das ist doch noch ein bisschen breiter geworden und so weiter. Und das ist, glaube ich, eines der ganz tollen Dinge, dass man sagt, wow, das Auto sieht doch gut aus. Ach ja, das ist die G-Klasse. Ja. Fertig.
Ja. Also hat vielleicht zwischen diesen Drittländer-Charakter, wo ich meine, aber die haben jetzt ja auch schon inzwischen geteerte Straßen ein bisschen verloren. Ja. Ich habe ja mit dem Gunter Holdorf, der ja auch schon leider verstorben ist, der war auch schon bei mir zu Gast. Vielleicht sagt der Name was. Das ist ja der 1 Million Kilometer um die Welt mit dem Otto, mit dieser hellblauen G-Klasse gefahren ist. Der hat gesagt, um Gottes Willen, hau ab mit dem neuen Zeug. Da würde ich nie was schrauben können. Da würde ich nie auch nur über Österreich hinauskommen, so halbwegs. Also überspitzt gesagt.
Ja, aber das war ja so, das war eben dieser Grundgedanke. Ne? Mit dem kannst du ans Ende der Welt fahren und nimm den Schraubenzieher mit und den Schraubenschlüssel. Das langt.
Die Schweißgerät.
Die zwei Dinge reichen. Ja. Dass es natürlich heute komplett anders ist, ist überhaupt keine Frage. Aber trotzdem ist es gelungen, und ich finde, das ist schon, was Mercedes so auszeichnet, dass man eben diese Dinge, dass man eben nicht mit der Vergangenheit bricht, sondern dass man die Dinge kontinuierlich weiterentwickelt und am Ende des Tages ist man zwar wo ganz anders, aber alle sagen, ja, ist ja klar, das ist ja das. Mhm. Und das ist die Kunst auch, denke ich mal, bei den Dingen. Auch wenn Sie so sehen, die S-Klasse ist halt die S-Klasse bei Mercedes. Oder die E-Klasse ist eben die E-Klasse. Da gibt es keine Diskussion drüber und auch die Kunden, die sagen, ja, ist ja klar, die kenne ich schon seit ewigen Zeiten.
Ja. Wie wichtig ist es, dass man die Modelle C, E, S-Klasse, dass man die unterscheiden kann, auf den ersten Blick?
Auch da gab es natürlich hochinteressante Diskussionen nach dem Motto, wie weit muss man erkennen, dass es auf den ersten Blick ein Mercedes ist und wie weit möchte der S-Klasse-Fahrer auch klar sehen können, dass er eine S-Klasse fährt und keine E-Klasse. Mhm. Und da gab es immer wieder, bei Mercedes gab es immer wieder bestimmte Wellen, wo man, ich sage jetzt mal, sich aufeinander zubewegt hat und dann auch wieder etwas auseinander bewegt hat. Und ich denke, so das Mittelmaß ist sicherlich das Entscheidende. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es wichtig, dass man auf den ersten Blick sieht, das ist ein Mercedes. Man muss gar nicht darüber nachdenken, ob das jetzt E, S oder was auch immer ist. Und dann müssen auch schon ein paar so klare Signaturen da sein, dass man eben sagt, okay, der Kenner sieht dann sofort, das ist die S-Klasse. Das ist, ich denke mal, für die Öffentlichkeit an sich ist es entscheidend, dass man sagt, das ist ein Mercedes. Fertig. Für den Mercedes-Fahrer, für den Mercedes-Kunden sollten schon immer wieder ein paar Dinge da sein, wo man eben klar sagt, ja, ja, ist klar, das ist die S-Klasse oder das ist die E-Klasse.
Wie wichtig sind so Dinge, also ich höre das oft jetzt, wie gesagt, ich fahre so einen 210er, dass Mitfahrer sagen, Mensch, der strahlt extreme Sicherheit aus. Also durch die ganze Gestaltung. Also ich meine, es gibt Autos, die sind leichter gebaut vielleicht, also optisch leichter. Ja. Und haben dadurch eine ganz andere Wirkung. Also gibt es da so Mercedes-Grundsätze, auf die man immer im Hinterkopf oder die man immer im Hinterkopf behalten muss als Designer, dass die Tür muss zuschlagen, muss vielleicht einen breiteren Steg am Fenster haben, auch wenn es nicht nötig wäre aus technischer Sicht?
Also ich denke schon, das Thema Sicherheit an sich war natürlich früher ein ganz starkes Thema, wenn man einmal sich die Thematik von Mercedes betrachtet, welche Sicherheitsmerkmale Mercedes als erster eingeführt hat in seinen Autos, war damals natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt. Das sind natürlich auch so Themen wie, fällt eine Tür ins Schloss, wie macht dieser Tresor, wie klackt dieser Tresor zu, sind schon wichtige Themen. Und ich denke schon auch so ein bisschen die gesamte Designsprache muss natürlich auch ein bisschen an dieses Thema halten. Wenn ich eine Hecksäule mir betrachte, wie kann die aussehen und so weiter. Das sind schon alles Punkte. Aber die große Sicherheit an sich, ich denke, ist heute etwas, wo aus meiner Sicht alle Fahrzeuge einen ähnlichen Standard haben, wenn ich mal die Premium-Fahrzeuge mir betrachte, ganz klar. Und von daher gesehen, glaube ich, ist das Design nicht mehr derjenige, der da irgendwie das Thema Sicherheit quasi nach außen verkörpern kann.
Okay. Sie sind Designchef geworden 1999. Vorher waren Sie 1978 Leiter Design, Pkw und Nutzfahrzeug, oder?
Für alles.
Für alles, ja. Leiter Design.
Pkw und Nutzfahrzeug.
Was war dann der Unterschied 99, Designchef?
Naja, ich war im Grunde genommen, wenn man so will, habe ich den entwerfenden Designbereich geleitet, konstant. Mhm. Und Bruno Sacker war Designchef. So, und irgendwann, als Bruno Sacker dann in Pension ging, habe ich dann den gesamten Designbereich übernommen. Also auch den nicht entwerfenden, den ganzen Technik im Designbereich ist ja auch eine große Technikabteilung, die dem Design zuarbeitet. Und es ist natürlich auch eine große Werkstatt dabei, die auch ganz wichtig ist natürlich. Und das war der Unterschied.
Wie viele Designer hat man bei Mercedes?
Zu meiner Zeit waren es ungefähr 400.
400 Leute.
Also insgesamt so. Ja. Wenn man noch die Auslandsstudios dazu zählt, dann kommt man so auf 450. Und das, ich denke mal, auch heute ist es nicht sehr viel anders.
Nee. Wie wichtig sind Auslandsstudios, diese Auslandsausdehnung, also dass man Designstudios in Tokio, in Los Angeles macht? Wie wichtig ist das für den Einfluss des Designs einer deutschen Marke?
Nun, man muss klar sehen, Mercedes-Benz ist eine Marke, die global agiert. Und eins ist natürlich auch klar, Sindelfingen ist zwar wichtig, Aber Sindelfingen ist ja nun nicht unbedingt der Nabel der Welt. Und es sind verschiedene Faktoren. Also wir hatten dann natürlich ein Studio in den USA, ein Studio in Asien, zunächst mal in Tokio, das ist jetzt geschlossen, jetzt ist es in Peking. Wir hatten ein Studio am Como See, immer so ein bisschen spezifisch ausgerichtet. Also in Como war immer so ein bisschen nach dem Thema versuchen, das Thema Interior, Thema Italien, Stoffe, Materialien und so weiter. Also das war sehr stark in diese Richtung orientiert, hat überhaupt kein Exterior gemacht. Aber natürlich USA und Asien, das sind schon zwei sehr entscheidende Dinge. Und diese Studios, jetzt hat Gordon ja ein Studio an der Côte d'Azur aufgemacht, auch ganz nett. Überhaupt keine, dafür haben sie Como geschlossen. Mhm. Also das ist auch okay, ganz, ganz klar. Und es ist definitiv so, als wir unser Studio in den USA gemacht haben, in Kalifornien, in Irvine, da waren alle Automobilfirmen der Welt ebenfalls da. Also die haben auch alle ihre Studios da gehabt aus Asien. Auch selbst die Amerikaner, die in Detroit waren, haben Studios in Kalifornien gehabt, weil das eben eine andere Lebenswelt ist. Ein Kalifornier geht eben etwas anders an das Leben heran im Regelfall, als es vielleicht jemand in Detroit macht. Jemand, der im Januar in Detroit war, der weiß, was das bedeutet, etwas anders zu denken in Kalifornien. Und natürlich auch für uns in Deutschland ist es auch immer wichtig gewesen, diesen Input. Wir hatten dann in den USA nur eigentlich immer Designer, die aus der Gegend kommen, auch in Asien immer Designer, um einfach diesen Einfluss mit aufzunehmen und in die Entwicklung mit einzubeziehen. Also diese Studios waren immer verpflichtet, zu jeder Entwurfsserie ebenfalls Modelle mit darzustellen. Die wurden immer nach Sindelfingen gebracht mit und so weiter. Man hat dann immer eben diese Gedanken, diese Ideen, diese etwas Gelassenheit, die da eben mitherrscht, versucht mit einzubeziehen. Und ich denke, die Studios haben natürlich den großen Vorteil, ich sage das jetzt mal auch ein bisschen so, die Freiheit des Denkens extrem auszuleben. Wie wenn sie in Sindelfingen in diesen Prozess sehr intensiv mit eingebunden sind, mit all den Technikern und so weiter und so fort. Also von daher gesehen, wir haben auch immer wieder Austausch gemacht, dass man also Leute mal dahin geschickt hat. Es ist auch nicht ganz unerheblich ein Thema, dass wenn Sie junge Designer für sich gewinnen wollen, wenn Sie denen sagen können, also pass auf, du kannst nach Sindelfingen kommen, du kannst aber auch mal ein Jahr in Kalifornien sein, du kannst ein Jahr jetzt in Peking sein oder damals in Tokio sein, was natürlich auch ein großer Anreiz darstellt, überhaupt keine Frage. Und von daher gesehen muss das natürlich alles zusammenfließen und von daher sind natürlich auch diese Auslandsstudio ein ganz wichtiger Baustein.
Und nach welchen Märkten, würden Sie sagen, richtet man sich am meisten aus? Also ist das noch der europäische Markt oder sagt man da schon eher, also die meisten Autos werden in Asien verkauft, dann müssen wir schon gucken, dass denen das gut gefällt?
Ja, da muss man also schon sehr vorsichtig sein, weil eins ist auch klar, ein Mercedes wird in Asien gekauft, weil es ein Mercedes ist. Und ein Mercedes wird in Amerika gekauft, auch weil es ein Mercedes ist, weil er eben nicht so ausschaut wie ein Ford oder wie ein GM. Mhm. Also das muss man schon sehr genau berücksichtigen, wo man schon trotzdem ein bisschen aufpassen muss, also dass man gewisse Dinge, Details nicht ganz vernachlässigen darf und so weiter. Also das sind so Punkte, wo ich sage, ja, natürlich kannst du nicht ein Fahrzeug für Amerika machen oder für Japan oder für Asien. Du musst einen Mercedes machen, das ist ganz klar. Aber so nicht ganz außer der Welt sein.
Ja, das finde ich ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, dass heutzutage Autos sehr asiatisch gemacht werden.
Ich denke, man muss dann ja auch wieder so ein bisschen die ganze Umwelt und so weiter mit berücksichtigen, wo welche Trends und so weiter und so fort, dass sich gerade im Moment abspielen, die gerade das Automobil sehr stark ja beeinflussen. Von daher gesehen, glaube ich, muss ich wieder zurückkommen zur Designphilosophie, die jede Firma für sich bauen muss. Und nach dieser Designphilosophie muss man entscheiden, welches Markenbild will ich in der Zukunft haben. Und ich finde immer wichtig, dass man auch als Designer immer den nächsten Schritt auch denkt und den übernächsten. Weil es ist ja fatal, wenn Sie irgendwann mal mit dem Themen, mit dem Sie gerade operieren, an eine Wand fahren und müssen dann sozusagen einen Salto machen und etwas ganz anderes beginnen. Sondern da bin ich wieder das bei dieser Kette, die entstehen muss. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man ein Fahrzeug jetzt entwirft und irgendetwas macht, was auch immer, dass man sich überlegt, was wird denn dann das für das Nächste bedeuten? Und möglicherweise noch für das Übernächste. Also man muss sich diese Schritte im Voraus schon etwas festlegen, damit man nicht irgendwo mal dann mal sagen muss, okay, also jetzt kommen wir mit diesem Thema einfach nicht mehr weiter. Und was macht das denn dann für das Markenerscheinungsbild insgesamt aus? Und wer das nicht tut, der läuft dann eben irgendwann mal in die Gefahr, dass er dann große Brüche in seiner Entwicklung hat. Und das ist selten gut.
Ja, da ist was dran. Ich habe so ein bisschen die Theorie oder das mal so für mich empfunden, weil das Auto natürlich tatsächlich, Sie haben es gerade schon gesagt, so ein bisschen am Scheideweg ist, was die gesellschaftliche Akzeptanz anbelangt. Das gerade jetzt beim B210er, das war ja auf einmal, gerade Rundscheinwerfer sind ein ganz freundliches Erscheinungsbild. Mhm. Runde Augen, die schaut einen offen an. Vorher der 124er war dagegen noch vielleicht strenger und ein bisschen grimmiger. Und heute, finde ich, entwickeln sich Autos in eine sehr aggressive Richtung. Also immer zugekniffenere Scheinwerfer, zugekniffenere Augen, die lauern einem ja fast auf. Kann das sein, dass das auch so ein bisschen insgesamt das Auto-Image prägt in der Gesellschaft? Oder dass, wenn Autos vielleicht freundlicher wären, wie, sagen wir mal, ein Smart oder ein Mini oder ein Käfer oder sowas, irgendwie dass Leute sagen würden, ach, der ist so niedlich, der tut mir nichts und verpestet auch weniger die Umwelt. Manchmal ist das ja so in der zweiten Ebene.
Das ist durchaus was dran, überhaupt keine Frage. Wobei ich finde, da gibt es noch ganz unterschiedliche Dinge. Ich finde, Mercedes aus meiner Sicht hat noch einen sehr guten Weg gewählt, nach wie vor, dass sie eigentlich zwar auch eine gewisse Aggressivität aufweisen, aber trotzdem nicht so, so zügellos, würde ich jetzt mal nennen wollen. Sie sollen schon ein bisschen sportiv daher, sie kommen schon sportiv daher, durchaus, aber aus meiner Sicht schon sehr, sehr gekonnt, würde ich mal sagen. Andere, da stimme ich Ihnen zu, sind da schon sehr, sehr aggressiv. Und dann von dem muss man sich dann schon überlegen, wie man da ein bisschen zurückkommt. Aber ja, jeder, wie er meint.
Wie sehr beeinflusst der direkte Mitbewerber eigentlich das Design? Jetzt mal ein Beispiel. Sie haben den 140er, der natürlich vom Erscheinungsbild im Vergleich zum 7er, der 7er kam ja viel sportlicher daher damals. Also ich habe auch schon mit dem Professor Reitzel ein Interview geführt. Mhm. Der war ja ganz stolz irgendwie auf den 7er. Also dass der eher eigentlich Jaguar-ähnlich daherkam.
Aber nicht der nächste dann mit Chris Bengel. Der kam dann eben genau so daher, dass es eben dieses BMW-Logo, Freude am Fahren oder dieser BMW-Slogan nicht mehr vermittelt hat. Und das war dann eben genau das, was dann man auch diesen treuen BMW-Kunden, sag ich mal, etwas nur sehr schwer vermitteln konnte. Andererseits ist ganz klar, sie können die Konkurrenz oder sie müssen die Konkurrenz beobachten, überhaupt keine Frage. Aber dann, das ist aber auch alles, dann müssen sie ihren Weg gehen, ohne irgendwie, selbst wenn man dann sagt, ich würde, ich meine, man sieht es ja mit dem viertürigen Coupé, wie dann alle viertürige Coupés gebracht haben, aber natürlich dann sinnvollerweise auch wieder in ihre eigenen Firmenhistorie eingebaut und nicht jetzt nur einen reinen Abklatsch machen. Das macht keinen Sinn.
Ich meine, die S-Klasse ist ja eigentlich im Laufe der Zeit immer dynamischer geworden optisch und auch leichter eigentlich, ne? Also war das so eine Strömung, so eine Gegenströmung zu, sagen wir, zu dem BMW?
Nein, das war schon an sich dieser Grundgedanke, dass eben früher stand die S-Klasse ausschließlich für, jetzt sage ich, für Status und für Repräsentation. So. Und das war schon einer meiner ganz klaren Beweggründe zu sagen, auch hier müssen wir dieses Thema, ohne jetzt natürlich eine gewisse Repräsentationsmöglichkeit zu vernachlässigen, aber da, auch da muss man einfach dynamischer werden, da muss man progressiver werden und auch da muss es ganz klar sein, dass jemand vor einer S-Klasse steht und sagt, ich kaufe das, weil mir das Auto gefällt und nicht, weil ich jetzt ja, da jetzt irgendwie jemand darstellen möchte nach dem Motto, ich habe es geschafft, ich bin jetzt ein gut verdienender Mensch und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das, der entscheidende Punkt, dass auch das Thema Repräsentation und Status auch in der gesamten Gesellschaft deutlich weniger geworden ist, zumindest in unserer europäischen Gesellschaft. Es ist sicherlich in der chinesischen Gesellschaft, in der asiatischen Gesellschaft und auch in den USA durchaus natürlich ein Thema, was man nicht ganz vergessen darf. Deswegen auch da sind wir genau wieder an dem Punkt. Man darf eben diese unterschiedlichen Gesellschaftsströmungen, die es auf der Welt gibt, die darf man eben nicht vernachlässigen, sondern die muss man genau beobachten und sich überlegen, wie finde ich da ein vernünftiges Mittelmaß.
Waren Sie froh, als dann die Idee mit dem Maybach aufkam? Also dass man gesagt hat, okay, jetzt bauen wir was drüber, wo wir nochmal so richtig aus dem Vollen schöpfen können?
Ja, auch das war eine spannende, eine sehr, sehr spannende Thematik. Und auch hier kann ich sagen, dass man aus meiner Sicht jetzt den richtigen Weg gegangen ist. Den Maybach als S-Klassen-Ausstattungsvariante zu behandeln, so wie man es jetzt macht. Es mag vielleicht durchaus sinnvoll gewesen sein, zunächst mal den Maybach so zu bringen, wie er gebracht wurde, weil dadurch sich dieser Name Maybach, das Modell nochmal, sich mehr eingeprägt hat. Aber auf lange Sicht ist, denke ich, das Thema, so wie man es jetzt behandelt, Maybach als eine Übervariante der S-Klasse, aber trotzdem deutliche S-Klasse-Züge zu haben, dass das jetzt das richtige Thema ist. Zumal man natürlich vielleicht dann auch ganz wirtschaftliche Erwägungen nicht außer Acht lassen sollte. Von daher gesehen, glaube ich, ist jetzt das, was jetzt Maybach darstellt, das absolut Richtige und Sinnvolle gewesen, was man gemacht hat. Und ich denke, der Erfolg, den der Maybach jetzt hat, im Vergleich zu einem Rolls-Royce und zu einem Bentley, zeigt ja auch, dass das so sinnvoll war.
Was ist eigentlich für Sie als Designer einfacher, einen Maybach zu gestalten oder einen Smart? Da kommen wir nämlich jetzt als nächstes Thema drauf.
Ich denke nicht, dass man da in den Kategorien einfacher denken kann. Beides ist hochkompliziert, ja, weil man eben tatsächlich völlig andere Segmente betrachten muss, ganz, ganz andere Möglichkeiten des Designs betrachten muss. Von daher gesehen ist es für einen Designer natürlich genauso spannend, einen Smart zu entwickeln wie einen Maybach. Wobei Maybach jetzt mit dieser Variante und so weiter, aber man kann ruhig, also man kann da auch eine S-Klasse dann dazu nehmen, so nach dem Motto, ist es Smart oder ist es S-Klasse. Denn beides ist ja, ich sage jetzt mal, für eine Firma entscheidend wichtig.
Ja, absolut. Also ich hätte sogar gesagt jetzt, dass ein Smart schwieriger ist, weil man natürlich das Auto in Mercedes-Verkaufsräumen verkaufen muss und nicht bei Deo oder Kia. Also ja. Es darf nicht zu billig sein, es muss trotzdem kostendeckend sein. Das ist jetzt die Frage, ob das mal geklappt hat. Und natürlich vom Design her muss es ja auch irgendwas repräsentieren. Ein bisschen Sicherheit, alles auf dieser kleinen Form. Ja. Wie war das damals für Sie, als die Aufgabe ins Haus kam, den Smart zu gestalten? Wobei das natürlich so ein Twitter-Ding war, das kam ja von...
Also zunächst mal war eigentlich das Smart war ein Thema, dass man in Tokio auf einen Parkplatz mit 2 Quadratmeter kostenlos parken konnte. Das gab es damals in Tokio. So, und so ist das Smart vom Grundsatz her, das war mal eine Grundidee, weshalb das im Advanced Design Studio ein Smart entstanden ist, der dann zufällig dann in den USA entwickelt wurde und so weiter. Und dann kam ja Hayek irgendwann mal um die Ecke mit den Elektrogeschichtchen und so weiter. Also das Smart hatte schon eine sehr bewegte Anfangsthematik. Und auch das war natürlich wieder so ein Thema, wie weit kann man Smart von Mercedes abkoppeln? Natürlich auch mit all den wirtschaftlichen Überlegungen. Und ich denke, es ist ja gar kein Geheimnis, dass Smart zunächst mal in der Anfangsphase, zumindest wirtschaftlich, nicht unbedingt der große Burner war. Und man hat dann ja auch viel, viel versucht und so weiter und so fort. So, und Sie sehen jetzt ja, wo Smart letztlich, jetzt ist Smart eigentlich, möchte ich fast sagen, diesen Salto, dass das, was damals unter Hayek angedacht war, Elektroauto, das ist jetzt Smart geworden. Aber vom Design her ist das natürlich schon spannend, immer auf diesen kleinen Themen, auf diesen kleinen Flächen sozusagen eine gewisse Identität hinzubekommen. Dieses Thema, wie sympathisch muss so ein kleines Auto sein, ist sicherlich auch ein Punkt. Wie aggressiv darf das kleine Auto sein, auch so ein Thema. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das wieder so ein Punkt, wo ich sage, welche andere Firma außer Mercedes hat sich denn sowas getraut? Hat denn sowas gewagt?
Toyota mit dem IQ höchstens noch, ne?
Ja, aber viel, viel später.
Ja, viel später und viel, leider viel später. Nicht Firmen wie VW zum Beispiel, ne? Die ja eigentlich aus diesem Kleinwagensegment kommen. Eher, ne?
Dann haben sie alle, es war Mercedes, was das gemacht hat und das gewagt hat und kein anderer.
Mhm. Bedauern Sie das, dass das jetzt aus dem Programm genommen wird und zu einer SUV-Marke wird? Das ist ja das, was bei Smart jetzt angedacht ist, ne?
Ja, ach, bedauern kann ich nicht sagen. Ich denke, das sind Themen, wo ich denke, man hat sich das sicherlich sehr, sehr gründlich überlegt, in welche Richtung das gehen könnte. Mhm. Und klar, auch da sind wir wieder bei dem Thema, alles, was Mercedes neu begonnen hat, war spannend. Mhm. Und keiner konnte am Ende des Tages immer sagen, ich weiß, dass da jetzt der Erfolg garantiert ist. Das war bei nahezu allen so, die wir neu auf den Markt gebracht haben. Bei den meisten hat es dann zum Glück gestimmt und ich gehe eigentlich davon aus, dass das auch in Zukunft so sein wird.
Ja, ist vielleicht was dran. Wobei ja natürlich momentan viele Zöpfe abgeschnitten werden. Also ich habe ja mit dem Dr. Hermann Storb auch schon ein Interview geführt, also der S-Klassen-Baureihenleiter gewesen, der auch gesagt hat, ja, er hat das letzte S-Klasse Cabrio gemacht, das letzte S-Klasse Coupé. Jetzt hat Mercedes bekannt gegeben, dass sie keine Kombis mehr bauen wollen. Das sind schon viele Sachen, die jetzt irgendwie wegfallen, ne? Künftig, hat man das Gefühl.
Ja, aber natürlich, ich denke, bei all diesen Überlegungen muss man natürlich immer die Dinge komplex sehen, weil man muss einfach sehen, was ist neu dazugekommen und was kann ich dann vielleicht weglassen. Denn wenn Sie sich die ganzen SUVs anschauen, einschließlich der SUV-Coupés betrachten, dann muss man sich schon auch mal, denke ich, die Frage stellen, kann so ein SUV die Aufgabe eines Kombis nicht genauso gut übernehmen in einer, sage ich jetzt mal, sportlichen, moderneren Art und Weise? Also ist die Funktion, die ein Kombi bisher hatte, benötige ich die noch? Und ich glaube, das sind die ganzen Überlegungen, die man dabei anstellt, denn man bringt immer neue Dinge hinzu. Und wenn man immer neue Dinge hinzubringt, dann kann man sich schon auch mal überlegen, ob man da nicht hinten auch irgendetwas lassen kann.
Sie haben jetzt gerade was gesagt, also dass das SUVs kommen und ein sportliches SUV, was ich ja eigentlich im ersten Moment fast ausschließen müsste von der Form her und von dem, was von der Fahreigenschaft her, dass das nicht mehr so ist und dass man auch 2,3 Tonnen inzwischen schnell über eine Nordschleife fahren kann, ist ganz erstaunlich, aber irgendwie gelingt das. Sie haben tatsächlich angefangen. Sie sind ja, bevor Sie Bruno Sacco beerbt haben als Designchef, war ja die Welt sehr klar gegliedert. Es gab C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, G-Klasse und dann vielleicht nochmal Sportwagen. Bei BMW 3er, 5er, 7er. Und auf einmal gab es diese ganzen Crossover-Modelle. Also Sie haben es schon gesagt, ja. Das viertürige Coupé, die R-Klasse, was ja auch irgendwie seiner Zeit damals irgendwie noch voraus war.
Ja, natürlich. Der GLK.
GLK, genau. Also eigentlich quasi diese ganzen Segmente. Ja,
war auch ein gewisses Statement und so weiter. Ja. Also da ging das dann alles ja los im Grunde genommen. Und von daher gesehen, kann ich also den Gedanken, keinen Kombi mehr zu haben, durchaus nachvollziehen.
Aber ist das so, dass die Gesellschaft inzwischen so ist, dass sie vielleicht sich gar nicht mehr entscheiden möchte, ich kaufe mir eine Limousine, ich bin der Limousinentyp oder ich kaufe mir das, sondern die wollen irgendwie alles. Einen sportlichen, raumgreifenden SUV, der schnell fahren kann, der viel laden kann und wo man hochsitzt.
Ja, der im Grunde genommen all die Vorzüge hat, ja. Die eben zum Beispiel ein Kombi nicht hat. Ich habe das gerade, was Sie beschrieben haben, sportlich, dynamisch, hochsitzen, geländegängig, ja. All die Dinge, voll ladefähig, vielleicht noch besser ladefähig, als es ein Kombi ist, wegen der Höhe und so weiter und so fort. Also von daher gesehen, ja, und ich denke auch, die Gesellschaft wird auch in sich immer individueller, dass es eben nicht mehr nur den Typ gibt und den Typ, sondern ich denke schon, dass sich das alles in immer kleineren Segmenten sozusagen separiert und dann eben das richtige Angebot für diese einzelnen Segmente zu schaffen, das ist, denke ich, die Kunst.
Wären Sie eigentlich gerne heute am Anfang Ihrer Karriere, wo man sagt, also man hat eine Elektroplattform, wo die Räume ganz anders verteilt sind im Auto und wo zum Beispiel Scheinwerferöffnungen überhaupt gar kein Thema mehr sind? Ich habe mal eine Dokumentation bei Mercedes gesehen, da ging es um das W140 S-Klasse Coupé. Und der ist ja der Scheinwerfer, der geht ja extrem in die Motorhaube rein, also extrem aus damaliger Sicht.
Zurück, ja.
Und ist aus Glas gegossen. So, ja. Also das, ja, ja. Und da gab es, glaube ich, Probleme, dass man das Glas so ausgießen konnte, dass das in diesem extremen Bogen da reingepasst hat mit allen Vorgaben von den Designern. Ja, das ist also doch heute alles einfacher geworden, oder?
Gut, damals, sage ich jetzt mal so ein bisschen spöttisch, hat man halt eine Glühbirne gehabt und das war's so.
Ja.
Fertig. Klar. So, und heute sind natürlich diese Leuchtelemente sind natürlich zu einem tatsächlichen Designmerkmal geworden. Mhm. Also heute können Sie natürlich fantastische Dinge machen, die Sie früher hatten Sie überhaupt keine Chance, so etwas zu machen, als diese ganzen Schlitze und was auch immer und so weiter und so fort. Das geht heute technisch, funktioniert bestens und ist natürlich für einen Designer ein ganz wichtiges Merkmal, einen Gesichtsausdruck zu gestalten. Ob freundlich, ob aggressiv, ob wie auch immer. Aber es ist ein wichtiges Designelement geworden. Früher war das definitiv so, dass es eben die verschiedenen Birnen gegeben hat und ein Glas darüber. Und dann konnte man das mal ein bisschen weniger hoch und ein bisschen machen. Oder man konnte einen Rundscheinwerfer machen und so weiter. Das ging alles.
Ja. Ja. Wären Sie heute lieber Designer? Also weil es einfacher ist oder weil Sie sich mehr austoben können?
Ach, das weiß ich nicht. Also ich denke mal, alles zu seiner Zeit. Von daher gesehen, ich hatte zu der damaligen Zeit nie das Gefühl, irgendwie jetzt beengt zu sein oder nicht in der Lage gewesen zu sein, uns als Designer austoben zu können. Das ist nicht meine Sorge. Heute hat man andere Möglichkeiten, man hat andere Thematik. Denken Sie nur mal, in der Zeit, als ich begonnen habe, hat man Stoßfänger gehabt.
Ja.
Aus Stahl.
Ja.
So. Und stellen Sie, und dann kam das ganze Thema Kunststoff. Da hat man auf einmal jede Möglichkeit, also fantastische Möglichkeiten gehabt, ganz andere Gesichter zu bauen. Da musste man eben nicht mehr mit diesem berühmten Stahlbügel arbeiten und konnte irgendetwas dahinter machen, sondern da hat ein das Material dann eine völlig neue Möglichkeiten gegeben. Und so geht es immer wieder weiter. Und heute kommen die Lichter, die einen ganz andere Möglichkeiten geben. Und von daher gesehen, ich denke immer, man muss dann einfach mit der Zeit geben und die verschiedenen Techniken, die einen die Zeit bietet, einschließlich auch der verschiedenen, immer wieder sich fortschreibenden gesetzlichen Vorschriften, das muss man alles immer wieder kombinieren und daraus im Grunde genommen die Zukunft gestalten. Mhm. Und das ist nach wie vor, denke ich, ein spannender Prozess. Von daher kann ich nur sagen, also ich habe mich damals in keiner Weise eingegrenzt gefühlt und ich denke, mein Nachfolger Gordon Wagner sieht das genauso und hat alle Möglichkeiten, die man sich nur vorstellen kann, mit was die Digitalisierung und so weiter und so fort. Aber jeder muss die Möglichkeiten nutzen, die zu seiner Zeit gegeben waren.
Gibt es ein Auto, auf das Sie besonders stolz sind im Nachhinein, also aus Ihrer beruflichen Laufbahn?
Ich würde jetzt nicht ein Auto herausheben wollen, weil dafür sind zu viele sozusagen in dieser Geschichte passiert. In den nahezu 45 Jahren, die ich bei Mercedes war, da wäre es. Aber das sind einfach dann, es gibt immer dann so ein paar so Meilensteine, möchte ich es mal nennen. Das ist für mich der C111, dann ist es der 190er und dann vielleicht der CLS. Was noch ein spannendes Thema war, tatsächlich der SLS von AMG. Das war sozusagen der letzte Sportwagen. Auch das ist auch ein Punkt gewesen, wo man auch hier wieder, ja, wieder mal ein bisschen Neuland in dem Sinne begangen hat, weil der SLS von AMG war das erste Fahrzeug, welches komplett, nahezu komplett eigenständig bei AMG entwickelt wurde. Mhm. Vorher waren AMG immer das Thema Karosserie, alles klar. Und AMG war Stoßfängeränderungen, Frontpartieänderungen, Heckpartieänderungen, so Interior, ja, so ein bisschen Geschichten. Aber der SLS war dann das erste Fahrzeug, welches komplett bei AMG entwickelt wurde, was auch ein sehr spannender Prozess war, weil natürlich, wie immer, wenn dann jemand so etwas für sich beansprucht, neu machen zu wollen, dann gibt es natürlich dann auch, ja, bei Mercedes Platzhirsche, die sagen, eigentlich ist doch das unser Job, das zu machen. Auch das war ganz, ganz spannend. Aber damals, muss man sagen, war Hermann Hinweg derjenige, der das inszeniert hat und der das auch durchgesetzt hat. Und ich denke, das Auto ist auch durchaus ein Meilenstein, auch bei AMG gewesen, wo man eigentlich eine relativ neue Ära dann eingestiegen ist, die sich jetzt ja weiter fortsetzt.
Ja. Haben Sie selbst noch Klassiker aus Ihrer Zeit?
Ich hatte zwei. Ich hatte einen 190er, also den SL 190er und die Pagode. Die hatte ich aber, ich wohne jetzt hier seit 3 Jahren und war ja in Sindelfingen. Und da hatte ich die Möglichkeiten. Und hier in München ist mir das dann etwas zu eng geworden.
Also jetzt haben Sie verkauft?
Ich habe sie verkauft, beide verkauft. Durchaus mit ein bisschen Wehmut. Aber in Sindelfingen hatte ich da eine schöne Garage in Gäufelden mit allem drum und dran. Ich weiß nicht, ob Ihnen RCC irgendetwas sagt. Retro Classic Club Stuttgart. Da bin ich der Chefjuror, also ein Chef der Jury. Mhm. Und das ist ein Club in Stuttgart. Und da hatte ich eine Garage und da habe ich gibt es einen Herrn Hermann, der leitet das Ganze. Und der hat 80 alte Autos. Und da konnte ich bei denen meine Autos in die Garage mitstellen. Und die wurden dann eben mit betreut und so weiter und so fort. Und das war natürlich für mich sehr, sehr bequem. Hier in München fängt man dann schon mal an, wo kriegst du eine Garage, wie weit musst du fahren und so weiter. Und mit einem Oldtimer in der Stadt, das ist auch für mich so ein Thema, wo ich sage, ach, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das dann. Aber es ist nach wie vor natürlich eine schöne Geschichte, ja, weil da kommen dann immer so an die 100 alte Autos und die müssen bewertet werden. Und dann gibt es natürlich einen Gewinner, Concours de Elegance Gewinner. Auch eine ganz spannende Angelegenheit.
Sind wir gespannt, wann die ersten Autos von Ihnen da auftauchen. Also ja, sind wahrscheinlich schon, oder?
Ja, da so ganz langsam fängt es ganz langsam
an. Wenn Sie so einen Klassiker haben, sind Sie Fan davon, von diesen Picobello-Restaurationen, oder müssen alte Autos Patina haben?
Also eins ist ganz, ganz klar, dass auch bei diesen Concours-Bewertungen ein altes Auto sollte Patina haben. Und dieser Wettstreit zwischen diesen komplett hochrestaurierten Autos und denjenigen, die so ein Auto vielleicht über 30, 40 Jahre fahren oder vielleicht sogar vom Vater geerbt haben und so weiter und so fort, das sind natürlich Glanzstücke. Das ist überhaupt keine Frage. Also ein altes Auto darf auch einen abgewetzten Sitz drin haben, weil sonst wäre das halt nicht. Das muss zusammenpassen. Das eine kann man machen, ist überhaupt keine Frage, die Dinge gut restaurieren und so weiter. Aber selbst bei guten Restaurationen sollte man doch versuchen, das Alte, soweit es geht, zu erhalten. Das ist der Charme eines alten Autos.
Das ist das Einzige, glaube ich, was meine Zeit lang nicht mehr so toll altert, war dieser Schrumpflack, dieser gummierte Lack im Innenraum, oder?
Ja.
Der so abpellt. Das
war irgendwie schwierig.
Jetzt kommen wir zur schwierigsten Frage. Die letzten 50 Liter, wenn Sie nochmal 50 Liter, wenn das Rohöl ausgehen sollte, verfeuern dürften, in welchem Auto und auf welcher Strecke machen Sie das?
Das ist eine gute Frage. Die letzten. Naja, gut. Also da würde ich ja schon versuchen, eines der von mir mitgestalteten Autos, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, in 300 Flügeltürer, das wäre also eine Geschichte, weil bei der Mille Miglia ist das dann immer tatsächlich so, dass es ein Genuss ist, mit so einem Auto zu fahren. Aber ansonsten tue ich mich jetzt, ach ja, das, ja, im SLS wäre natürlich auch eine schöne Geschichte. Also wenn es um die letzten ginge, nochmal richtig zu verheizen.
Auf welcher Strecke?
Ach, da würde ich mir irgendwo in den Alpen eine schöne Strecke suchen. Da gibt es ja so viele.
Ja.
Stilfser Joch.
Da können Sie dann dem Wolfgang Porsche in seinem 55 Spider zuwinken. Der hat auch das Stilfser Joch gewählt.
Ja, ah ja, okay. Okay.
Herr Professor Pfeiffer, vielen Dank.
Das war Professor Peter Pfeiffer, aber das soll es noch nicht ganz gewesen sein, denn als er bei Mercedes in den Ruhestand verabschiedet wurde, war noch genug Kreativität übrig, um als einstimmig gewählter Präsident des Rats für Formgebung weiterzuwirken. Was das genau war, das erzählt er euch jetzt.
Da bin ich jetzt letztes Jahr nicht mehr angetreten, weil ich war insgesamt 14 Jahre lang Präsident gewesen. Und vorher war ich 10 Jahre lang Präsidiumsmitglied gewesen. Und der Rat für Formgebung ist ja praktisch die höchste Designinstitution Deutschlands. Wir wurden ja 1954 von Ludwig Erhard, wenn man so will, initiiert. Mhm. Ludwig Erhard war auf der Weltausstellung in New York gewesen und fand die deutschen Produkte designmäßig grottenschlecht. Und ist dann eigentlich zurückgegangen und hat den Rat für Formgebung gegründet. Mhm. So, und so ist das entstanden. Der Rat für Formgebung war dann lange Jahre auch immer wieder vom Wirtschaftsministerium gesponsert oder, wenn man so will, abhängig. Und hat sich dann unter meiner Regie komplett von der Regierung gelöst. Und er hat sich zu einem eigenständigen Gremium entwickelt, welches im Grunde genommen entscheidend dazu beiträgt, das Thema Design in die Öffentlichkeit zu bringen, das Thema Design über den European Design Award, auch das deutsche Design weltweit bekannt zu machen. Wir versuchen konstant, Jungdesigner in den Produktionsprozess hineinzubringen, indem wir sie in verschiedenen Gremien mit einbinden, dass sie also auch, dass man sozusagen die firmenentscheidenden Leute, also die Chefdesigner, die Kreativleute, dass man die jungen Leute, die Studenten mit denen zusammenbringt, dass sie also sofort miteinander reden können. Wir veranstalten Kongresse für Design. Wir loben Preise aus für Jungdesigner. Wir gehen in die Schulen und versuchen, das Thema Design in den Schulen auch publik zu machen, was ja auch ein Thema ist, was in Deutschland überhaupt nicht vorkommt. Das heißt, wir schicken also einen Designer in die Schulen zum Werkunterricht, um das Thema Design auch da schon mal ja, in die Breite zu bringen und nicht nur in einer kleinen Spitze zu haben. Und das war für mich eigentlich immer so ein bisschen so ein wichtiger Punkt. Deswegen bin ich auch nach Budapest gegangen, um an der dortigen Universität auch da das Thema Design zu installieren, in Sofia zu installieren, um auch dort jungen Menschen die Chance zu geben, Design zu begreifen, Design zu lernen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, aus Bulgarien oder aus Ungarn auch sozusagen nach Europa zu kommen, denen die Chance zu geben, denn in dem Moment, wo sie dort Automobildesign lernen, lehren, Modelle entwickeln, haben sie auch die Chance, auf den Automobilmarkt in Europa zu agieren. Und das ist so ein bisschen das ist mein Grundprinzip gewesen, das Thema Design jetzt nicht nur aufs Automobil bezogen zu sehen, sondern dass das Thema Design eigentlich als eine kulturelle Thematik, die eigentlich jeden betrifft. Denn wenn man es ja sieht, jeder Mensch beschäftigt sich konstant mit Design. Denn gleichgültig, was er sich zum Anziehen kauft, was er sich in die Wohnung stellt, was er sonst irgendwas, es hängt alles irgendwo mit Design zusammen. Und da den Menschen ein gewisses Gefühl zu geben, was ist eigentlich gutes Design und was ist auch nachhaltiges Design, das sind ja all diese Dinge. Und das ist die Aufgabe des Rats für Formgebung. Und da habe ich mich eigentlich sehr intensiv eingebracht. Nur jetzt nach 14 Jahren im Präsidium und jetzt mit einem gewissen Alter habe ich es für richtig gehalten, das sozusagen in jüngere Hände zu geben. Ein komplett neues Präsidium ist mehr oder weniger entstanden. Viele Frauen sind dabei, um auch diese Thematik Rechnung zu tragen. Ja, und das war mir immer wichtig gewesen.
Gibt's, wie finanziert sich das jetzt, wenn das nicht staatlich gestützt ist?
Finanziert sich komplett selbst durch Designvorträge, durch den German Design Award. Wir haben da 5.000 Einsendungen, was natürlich auch eine gewisse Kostenstruktur darstellt. Und finanziert sich komplett selbst.
Was macht für Sie ein gutes Design aus? Oder gibt es irgendein Designer oder Designvorbild, wo Sie sagen, na, das ist toll, Apple Design zum Beispiel oder Braun? Wird ja immer oft genannt.
Ja, Braun wird wegen seiner Einfachheit oft genannt. Aber ich meine, auch hier ist auch ganz klar, hier sind eigentlich die Dinge zusammengekommen, die vielleicht manchen noch gar nicht so klar ist, dass Design heute das entscheidende Kaufargument ist. Es ist nicht die Technik oder sonst irgendetwas. Es ist das Thema Design, welches den Erfolg bedeutet oder nicht. Ja. Auch das hier ist nicht über die Technik so groß geworden. Das Thema ist über das Thema Design
und Image.
Groß und Image. Und das Image entsteht über das Design. Und so ist es in vielen Dingen. Kauft sich heute keiner mehr irgendein Gerät des täglichen Lebens oder sonst irgendetwas, weil es vielleicht so und so viel Watt hat oder weil der Fernseher so ist oder das so, was weiß ich, oder die Kamera oder die Kaffeemaschine. Oder es wird im Grunde genommen, und ich glaube, das ist nicht allen so ganz klar, wie stark Design ein entscheidender Faktor ist für den Erfolg oder Nicht-Erfolg. Und das war auch wieder das Thema Rat für Formgebung. Weil, wissen Sie, Sie brauchen Mercedes oder BMW oder Porsche. Dieser Firma braucht man nicht erzählen, wie wichtig Design ist. Ja, also da würden Sie Eulen nach Athen tragen. Aber es gibt tausende Mittelständler in Deutschland, die das noch nicht so ganz, möchte ich fast sagen, begriffen haben, dass auch das Thema Design, da hat sich ein großer Wandel gegeben und so weiter. Der Rat für Formgebung hat jetzt ungefähr 350 Mitglieder. Also sind alle Firmen in Deutschland, die Sie jetzt mir nennen würden, würde ich sofort sagen, ja, die sind selbstverständlich beim Rat für Formgebung auch als Stiftungsmitglieder dabei. Also sämtliche Automobilfirmen, fast sämtliche Möbelfirmen, ja. Grohe und wie sie alle heißen, aus jedem Bereich sind da. Also da hat sich schon viel getan. Aber das ist eben das Wichtige, dass eben auch tatsächlich in den Mittelstand und bis in den kleinsten Betrieben hinein das Thema Design klar erkannt wird, wie wichtig es für den Erfolg der Firma ist. Und das ist so ein ganz wichtiger Faktor.
Gibt es irgendein Produkt, was Sie gerne gestaltet hätten? Mal professionell, wenn es nicht Auto gewesen wäre?
Tue ich mich jetzt im Moment eigentlich schwer, weil wir haben unheimlich viel gestaltet. Wir hatten mal eine Zeit, da hat Mercedes AEG übernommen.
Und Sie Hausgeräte gemacht?
In der Zeit haben wir Hausgeräte gestaltet. Wir haben auch Lampen gestaltet, weil AMG hatte das alles gehabt, also sämtliche Dinge. Wir haben Küchenmöbel gemacht, wir haben Herde gestaltet. Das war auch mal eine ganz kurze Basis. Von daher gesehen kann ich sagen, ja, ich habe fast alles mal gestaltet in meinem Leben. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Dinge, die ich noch nicht gestaltet habe.
Gibt es irgendein Design, was Sie als letztes geärgert hat, wo Sie gesagt haben, wie kann man denn sowas zeichnen?
Ja, da möchte ich mich sehr zurückhalten.
Haben Sie recht. Also was mich ärgert, das kann ich jetzt mal sagen, sind blaue Standby-Lampen im Schlafzimmer, die das komplette Schlafzimmer erleuchten. Also ich weiß nicht,
die man abklebt am besten.
Die man abklebt, stimmt.
Die man abklebt.
Wie man sowas designt, irgendwie so ein Wecker oder so ein Nachtradio oder so ein Schlafzimmerradio, was nachts blau leuchtet, wo man mit geschlossenen Augen alles blau hat.
Ja.
Absurd. Ja. Na gut.
So, jetzt aber. Das war Professor Peter Pfeiffer und wieder schaut man nochmal genauer hin, wenn einem ein Mercedes aus seiner Ära über den Weg fährt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und wenn ihr immer noch nicht genug von der alten Schule habt, dann schaut auch nochmal auf meinen YouTube-Kanal. Dort findet ihr noch zahlreiche weitere Videos mit meinen Gästen oder über besondere Fahrzeuge und vieles mehr. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin gute Fahrt und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.